Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich ganz besonders heute freue, den guten Clemens heute nochmal als Zellengenosse begrüßen zu dürfen. Hallo Clemens.
Hallo Gregor.
Ja, wir beide sitzen ja in Alcatraz quasi.
Ja, ließ sich leider nicht vermeiden, also beziehungsweise wir wurden erwischt, ne, beim Podcasten.
Ja, das ist
nicht mehr erlaubt. Seit kurzem.
Ich weiß auch nicht. Ja, seit kurzem. Man hat unsere Notizen gefunden und die haben darauf hingewiesen, dass wir gar feiste Sachen planen. Ne? Und dann jetzt sitzen wir hier. Ne? Haben sie für uns nochmal wieder aufgemacht und wir könnten bei der hoffentlich der einzig erfolgreiche, offiziell erfolgreiche Fluchtversuch sein
aus Alcatraz. Ja. Müssen wir gut schwimmen, glaube ich. Oh, das ist nicht so ohne, denke ich.
Ja. Denn wir reden heute über The Rock, nicht den Schauspieler. Tatsächlich, weil wenn man GIFs nach dem Film sucht, muss es ein bisschen eingrenzen tatsächlich, sondern ja, The Rock heißt der Film im Original, auf Deutsch heißt er The Rock, Fels der Entscheidung, oder er hat noch einen zweiten deutschen Titel, ich glaube, Entscheidung auf Alcatraz.
Da unter genau, dem, das steht genau. Auf meiner Blu-ray auch, genau. Ja. Aber ich dachte auch immer, also als ich an den Film nochmal gedacht habe, dachte ich immer, ja, Fels der Entscheidung und das mit der Entscheidung auf Alcatraz. Neu würde ich nicht sagen, aber hatte ich gar nicht so im Hinterkopf.
Nö.
Ja.
Also ich kenne ihn immer unter wirklich Fels der Entscheidung. Eigentlich auch ein blöder Titel. Fels der Entscheidung irgendwie. Also typischer deutscher zweiter Titel dann dahinter. Ne?
Das wäre dann vielleicht was, wenn da ein Schiff dagegen fährt, ist es ein Fels, der irgendwas entscheidet. Ne?
Aber. Wie kamen wir auf den Film? Ich glaube, du hattest letztes Mal gemeint, dass ich mal gemeint hätte, ich möchte mal über den Film reden. Und dann habe ich schon das Blu-ray-Bild von dir gesehen. Das hattest du mir geschickt, dass du dir den Film gegönnt hast, ne?
Genau, ja, weil ich hatte ihn irgendwie gar nicht da. Also manchmal hat man ja im Gefühl, man hat so Filme oder hat sie noch nicht. Ich mag den Film eh, und ob ich ihn jetzt kaufe oder später.
Ja.
Genau, und dann hat sich das irgendwie so ergeben, ne, dass wir über den Film
reden.
Ist doch super.
Es gibt den ja, ich kenne ihn ja noch in diesen ganzen furchtbar geschnittenen Fassungen, die es früher von dem Film gab. Der war ja in 1000 Versionen gibt es den ja. Fernsehfassung, 16er Fassung, 18er Fassung. Ich glaube, irgendwas war auch mal indiziert, aber jetzt weil die Zeiten sich ja auch ändern, ne? Mittlerweile ist die tatsächlich ungeschnittene Fassung ist ab 16 Jahre frei.
Genau.
Und ich habe ihn, halte ich fest, ich habe ihn in Vorbereitung hierauf auf Disney Plus gesehen.
Okay, ist der da verfügbar?
Ja, okay. Komplett uncut, wirklich. Man sieht wirklich alles, auch wie das Saringas und so also sich auswirkt. Also es ist wirklich die ungeschnittene Fassung. Habe ich einfach mal so auf Disney Plus geguckt. Wahnsinn, wie sich Zeiten ändern, oder?
Interessant. Vor allen Dingen, dass es da ist und nicht irgendwie auf einem anderen Anbieter?
Ja. Nee, es ist Teil von diesem Stars-Ding, wo man ja sich irgendwie mit als 18er-Teil da identifizieren muss, aber das ist auch schon alles halt, ne? Und das ist echt, also, da habe ich gedacht, Mensch, muss ich meine Blu-ray nicht rauskramen, weil das ist tatsächlich einer der für mich mit prägendsten Actionfilme der 90er Jahre, dieser Film.
Halt. Ja, für mich auch, also ich finde, zu diesem Film gehören auch andere Filme, die da auch mit reinspielen, finde ich, die man auch im gleichen Atemzug nennen könnte, aber machen wir jetzt sogar.
Ja, aber welche wären das? Gib mal ein Beispiel.
Ja, auch Filme mit Nicolas Cage, interessanterweise.
Ja, tatsächlich.
So. Ja. Con Air fand ich, passt da noch auch zeitlich, glaube ich, relativ gut rein.
Ja.
Dann hatten wir noch
Face Off. Face Off, definitiv.
Ja. Das war dann später. Und ja gut, Operation Broken Arrow, fällt vielleicht ein bisschen ab, aber kann man vielleicht noch dazu zählen und
Das war nicht mit Nicolas Cage, das war mit Slater.
Nee, genau.
Das war so diese Ära Mitte der 90er Jahre, wo so eine Art neuer Typus Actionheld auf die Welt losgelassen wurde. Halt, da, wo man so endgültig so ein bisschen von den alten 80er, 70er Jahre Actionhelden so Abstand genommen hat, finde ich. Ne, also so von diesen Übermenschen halt, ne, die wir halt haben in Leuten wie Stallone, was Schwarzenegger gemacht hat. Sondern dass man so der normale Typ, der eigentlich ein bisschen überfordert von der ganzen Situation ist, sich mal als über sich hinaus wächst. Ich weiß, da wird immer gesagt, ich höre schon wieder, wenn jemand sagt, ja, aber John McClane war ja auch eher so ein normaler Typ. Ja, er war ein Polizist. Ne? Der war ein Polizist und der war eigentlich nicht gerade überfordert mit der Situation im Nakatomi Plaza, oder?
Nö, das hat er ganz gut hinbekommen.
Ja, ja, und das war so eine Ära hier, da kamen auch so Leute wie Will Smith so ein bisschen und so. Und da spielt halt auch der Regisseur dieses Films eine große Rolle, nämlich Michael Bay. Und ich oute mich da immer ganz gerne. Ich mag tatsächlich etliches von dem, was Michael Bay gemacht hat. Und ich mag etliche Filme von ihm. Also ich finde, die Bad Boys-Filme mag ich von ihm sehr gerne. Ich habe so einen Crush, was Armageddon angeht, tatsächlich. Ne? Also Rock ist halt super. Der erste Transformers-Film ist wirklich gut. Der Rest, naja, aber der erste ist wirklich gut halt. Ne? Auch Teile von Der Insel waren wirklich okay. Kennst du, der hat auch diesen Pain and Gain, diesen Bodybuilder-Film mal gemacht. Auch mit The Rock.
Hab ich aber gar nicht gesehen.
Der ist furchtbar. Mit Mark Wahlberg und The Rock. Der ist total furchtbar. Aber das Witzige ist, den habe ich auf Blu-ray, weil ein Arbeitskollege den hatte und den so schlimm fand, dass er ihn mir geschenkt hat. Er hat gesagt, hier kannst du haben, ich finde den total schlecht und ich wollte den gar nicht mitnehmen und dann hat er bei mir auf meinem Arbeitsplatz gelegen und dann hat da noch irgendjemand eine zweite Kopie zugelegt. Er hat irgendwer auf seinen nochmal, ich hatte dann zwei Blu-rays von Pain and Gain da liegen. Da scheint irgendeiner, das weiß ich bis heute nicht, wer der zweite war, der den Film, hat er gesehen, da liegt er, offensichtlich kann man hier diesen Film loswerden.
Legen Sie hier Ihre Filme ab, die Sie nicht brauchen.
Ja, der ist furchtbar, aber ansonsten finde ich, hat Michael Bay halt so einen übertriebenen Wahnsinn auch in sich halt, ne, und in dem, was er macht, Explosionen und so, das, was ihm immer so nachgesagt wird, große Bilder, so dieser epische Blick, den wir auch in dem Film haben, in die Ferne, als wenn die Wahrheit da auf dich wartet und so, ne. Das zeichnet ihn halt aus. Und dieser Wahnsinn fehlt manchmal, auch wenn er nicht dabei ist. Ich finde, bei Bad Boys 3 sieht man es nämlich. Denn das ist, dem Film fehlt halt definitiv der Wahnsinn von Michael Bay halt so ein bisschen. Ne, und, aber deshalb muss ich sagen, finde ich ihn wirklich, mag ich seine Filme, gerade seine Frühwerke. Und da ist The Rock definitiv mal richtig geil. Ne?
Ja, definitiv. Also ich finde so seine späteren Sachen auch nicht, ist jetzt nicht so meins eher, aber. Aber was du jetzt gerade gesagt hast, so auch Bad Boys, wo es halt eher auch in die Schiene geht, Action mit jetzt Humor so zu verbinden, ist ja eigentlich The Rock auch in großen Teilen. Sollte gar nicht erst so sein, aber ich finde, es schadet dem Film eigentlich nicht.
Nee, tatsächlich.
Geht ja auch eine ganze Weile, der Film, ne? Was haben wir, 137 Minuten?
Ja, richtig. Also 136 Minuten ist der Film lang. Das ist wirklich schon eine Hausnummer. Es war auch so die letzte Produktion von Jerry Bruckheimer mit Don Simpson zusammen. Der ist während der Produktion verstorben. Der Film ist auch ihm gewidmet, aber die beiden haben halt davor halt Bad Boys und hier, wie heißt denn der Gene Hackman U-Boot-Film und so und Tage des Donners. Tide und Tage des Donners und Top Gun und so. Also die waren schon so ein Produzentengespann.
Die kannten sich und
Genau. Für Bay war es halt der zweite Kinofilm und auch der, mit dem er ordentlich Budget hatte. 75 Millionen Dollar hat der Film gekostet. 335 Millionen hat er eingespielt. War damit einer der erfolgreichsten Filme des Kinojahres 96. Zusammen mit Filmen wie Independence Day. Gut, der war noch deutlich mehr. Und Twister.
Und Twister.
Ich war in Twister im Kino, also.
Und Twister. Das war doch mit der Kuh, die dann auch.
Ja, genau. Jetzt ist die Stürme.
Mehr weiß ich nicht mehr von dem Film.
Ja, mehr brauchst du auch nicht wissen. Ich weiß auch nur, die Stürme wurden halt immer größer im Film. Ansonsten, ist okay. Kann man sich angucken. Ist halt ein Katastrophenfilm. Und damals waren die Effekte halt schon geil mit dem Tornado. Auf jeden Fall in diesem Film, ne? Wie gesagt, 96 kam der raus und etabliert er endgültig Nicolas Cage halt als Action-Star. Er spielt Dr. Daniel Goodspeed, ein toller Name. Und wir sehen den großen Sean Connery als Captain John Patrick Mason in der Hauptrolle. Hast du gelesen, dass John Mason, dass das ursprünglich Arnold Schwarzenegger spielen sollte?
Das hatte ich gelesen und da hat er irgendwie abgelehnt, so Drehbuch ist irgendwie jetzt nicht seins.
Ja, das ist so geil, ne? Ja. Nee, er hat, ich habe es gelesen, ich habe es nachgeguckt, er hat dafür Versprochen ist Versprochen gedreht.
Oh Gott, na gut.
Ja. Aber es hätte auch vom Alter nicht gepasst, weil die Story ist ja die, dass er diesen englisch-britischen Spion spielt, der in den frühen 60ern zu Kennedy-Ära eingeknastet wird. Da wäre ja Arnie viel zu jung für gewesen. Dann hätten sie die Story halt weiter in die Zukunft setzen müssen. Für Sean Connery passt es total, weil man in einer Tour an James Bond denkt, ne?
Und es geht, es wird ja auch inoffiziell so die Sage gesponnen, ja, es ist eigentlich, also nicht ein Bond-Film, aber er könnte da Bond in dem Film verkörpern, ja, so ein bisschen, genau, ja.
Genau.
Also es würde auch so vom Alter her passen, ja.
Ja, total, total. Und der Gegner, im Prinzip der Gegner in Anführungszeichen, wird sehr genial von Ed Harris gespielt als Brigade-General Francis X. Hummel.
Auf Alcatraz Ende.
Auf Alcatraz Ende, genau. Mein Gott, das Ende. Ich finde es immer schön, wenn er sagt, identifizieren Sie sich, obwohl er die Leute anruft. Er hat am Anfang diesen, ja, bei seinen ersten Call macht er bei dem FBI-Chef und später sagt er, identifizieren Sie sich. Also wenn dich jemand anruft und immer sagt, Clemens.
Wo haben Sie meine Nummer?
Ja, identifiziere dich, Clemens. Ne? Nein, aber Ed Harris, ich finde, der hat ein bisschen zu wenig Props für den Film gekriegt. Es wird immer so, bei ihm wird immer so sehr stark seine Performance in hier, Mensch, wie heißt er denn? Truman Show gewürdigt. Mhm, ja. Aber ich finde, das hier ist auch richtig, da ist er richtig stark in diesem Film. Also man sieht ihm förmlich diese Last dieser Rolle an, halt. Und da hat er ein bisschen wenig Props für gekriegt, finde ich. Die geben wir ihm jetzt.
Genau.
Ja. Und ansonsten sind noch eine Menge Schauspieler dabei, die man so kennt. Hier Michael Biehn spielt Commander Anderson hier, also der aus Terminator 1 und Alien 2. John C. McKinley, Dr. Cox spielt einen,
genau,
Typen aus den Marines. Der großartige Tony Todd ist auch einer aus der verwegenen Bande vom General. Ne, also das ist Xander X. Berkeley und so, also da sind eine Menge. Hier, Ramond Cruz noch zu erwähnen, der Mann, der den großartigen Tuco Salamanca in Breaking Bad und Better Call Saul spielt. Also das sind schon viele, sind danach schon noch was geworden, auch nach diesem Film.
Also es ist auf jeden Fall ein Film, wo man vielleicht ist nicht immer so die Namen, würde ich mal, also bei mir nicht so im Kopf hat, wenn man die so durchs Bild rauschen sieht, aber so die Gesichter, das ist jetzt nicht was man nicht kennt.
Ja. Ja, genau, das geht mir auch so bei Claire Fulani, die Jade spielt, also die Freundin von Stanley Goodspeak. Speed, die kenne ich irgendwie seit diesem Film und auch bei David Morris ist es so. David Morris ist irgendwie für mich seit diesem Film da gewesen.
Also. Da ging es mir ähnlich, ja, weil ich hatte so sonst, also immer wenn ich den sehe, es ist für mich so das The Rock-Gesicht mit irgendwie. Ja, das ist.
Tatsächlich.
Er hat zwar andere Filme auch gespielt, aber manchmal hat man so Schauspieler, ne, dann zentriert sich alles im Kopf so, man denkt, ah, das ist der von, ne?
Ja. Der altert auch offensichtlich nicht so stark wie wir. Weil so, der hat sich ganz gut gehalten in den Jahren, tatsächlich. Also der Cast ist schon sehr, sehr gut halt, ne? Also sehr groß, muss man tatsächlich sagen. Genau. Ansonsten können wir ja eigentlich schon mal so ein bisschen einsteigen in das, was in diesem Film passiert, ne? Wir haben ja am Anfang diese epische Szene, wo wir quasi hören, was dem Team von dem General passiert ist, ne? Dass sie irgendwie vor Bagdad lagen, dass sie evakuiert werden sollten und das später erfahren wir auch, dass sie da Ziele markiert haben, aber dann nicht rausgeholt wurden. Man hat die dann quasi dagelassen, man hat sie sterben lassen und er kann weil damit
offiziell nicht
mehr
leben. Wie sagt man, da sind, also ja.
Genau, er führt,
Geheimoperation, ja.
Genau, er ist ein Veteran, das muss man sagen, er ist ein großer, er hat schon irgendwie im Vietnamkrieg gespielt und Desert Storm ist ja, glaube ich, Irakkrieg, ne?
Genau, ja.
Und gespielt ist gut, hat er gespielt, habe ich gerade gesagt, hat er gekämpft, ne? Also seine Rolle, er hat einen General schon im Irakkrieg gespielt. Nein, nee, und führte er so Special Ops Teams, deren Einsätze immer verleugnet wurden, wenn die schiefgelaufen sind halt, ne, so ein bisschen, also die haben keine Ehrungen gekriegt, man hat die auch nicht rausgeholt, ja. Das waren immer so ein bisschen Selbstmordkommandos, also die Missionen gemacht haben, ne, die man später sich so, naja, die man später halt abgestritten hat, wenn sie aufgeflogen sind.
Was da auch mit reinspielt, also auch was du gerade erwähnt hast, ich glaube, ich weiß nicht, wie es beim normalen Militär ist, aber was man so immer hört, ist irgendwie, es gibt dann für die Familien Entschädigung, wenn dann offiziell die Person in Kampfhandlung oder allgemein gefallen oder getötet wurde. Und durch diese Geheimnummer gibt es ja die Person eigentlich nicht und die war gar nicht in dem Land und deshalb haben die Familien auch keine Entschädigung oder was gibt's da,
Genau. Wenn
Rente oder sowas in der Richtung bekommen.
Ja. Nicht mal ein militärisches Begräbnis.
Das auch nicht, genau.
Genau, also das ist auch dann der Umkehrschluss zu Mason tatsächlich, dessen Existenz und dessen Einsätze ja von der britischen Regierung auch verleugnet werden. Ne? Also wir erfahren ja dann später, dass er nur, dass er in Alcatraz gesessen hat und dann irgendwie seit 35 Jahren eingeknastet wurde ohne Prozess, weil er irgendwie von J. Edgar Hoovers Akten geklaut hat, also Mikrofilme, beauftragte ihrer Majestät als britischer Agent, aber das so geheim war, als sie ihn geschnappt haben, dass alle von seiner, das ist so dieses Mission Impossible Ding, weißt du, dass man seine Existenz abgestritten hat und deshalb hat man den ohne Anklage 35 Jahre jetzt eingeknastet. Länger als Nelson Mandela, wie er sagt.
Verschwinden lassen,
ja. Ja, ja, krass. Und da ist so die Verbindung der beiden halt auch da. Und dieses ganze Ding mit dem mit diesen militärischen Ehren, die wir am Anfang sehen und diesen Aufnahmen, die wir hören von seinen Leuten, die um Hilfe quasi rufen und dann, dass das aber abgelehnt wird, weil man sagt, wir haben nicht die Erlaubnis, die Grenze zu überschreiten, aber seine Leute mussten die Grenze überschreiten. Und da war es okay, aber die rauszuholen war dann wieder nicht okay halt und so, ne? Und das kann er halt nicht mehr mitmachen. Das ist seine Motivation. Und damit hat er schon mehr Tiefe und Motivation in der Intro-Szene als 90% aller Bösewichte in anderen Filmen.
Tatsächlich. Ja, das ist und ich finde, er ist auch, kommen wir ja später noch zu, aber er ist auch jetzt nicht ganz so eindimensional wie irgendwie in anderen Actionfilmen irgendwelche Bösen.
Nein, schwarzen
Anzügen oder irgendwas.
Ne? Überhaupt nicht. Also er hat wirklich eine Motivation, wo wahrscheinlich auch ganz viele, sogar der Präsident sagt später wir haben diesen Mann einfach nicht, wir haben ihn einfach nicht, ihm nicht zugehört halt. Ne? Ja. Der Mann hat ja recht, wir haben irgendwie dann die Soldaten, die wir geschickt haben, dann verleugnet und ne, im Rahmen der politischen Weltgeschehen und haben uns da nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ne? Gerade weil wir auch ihre Angehörigen. Ich meine, dass man jetzt vielleicht nicht sagt, ey, wir hängen das an die große Glocke, aber dass man auch den Angehörigen nichts gibt. Mhm. Ne? Also, weißt du, das verstehe
irgendwie
ich nicht.
Irgendwie so ein Schreiben noch mit Geheimhaltungsding und dann
wissen die
aber, was passiert ist. Oder
ja, oder einfach auch wirklich Geld. Also, das kannst du mir nicht erzählen, dass das was nicht möglich wäre. Ja. Da müssen Sie sich nicht wundern, wenn dann irgendwann mal einer durch, oder dass das irgendwann mal auffliegt. Aber das ist halt so das Ding mit Mason halt auch. Ne? Ihm ist es ja genauso passiert. Ne? Wir sehen ja da auch, wenn der Hammel, wenn er sich anzieht, ne, und bevor er dann quasi zu seinem ersten Einsatz zieht, gibt es ja diese Szene auf diesem Friedhof, ne, diesem regnerischen. Und ich schwöre dir, ich habe bis jetzt gestern immer irgendwie gedacht, das wäre Arlington. Weißt du?
Okay, ja, stimmt.
Ja, weil alle ja,
so drin.
Ja, weil so die Gräber weiß in Reihe und keine Blumen so davor, einfach nur weiße Gräber in Reihe und auch Soldaten, die da flankieren. Er salutiert ja noch an den Soldaten, aber das kann eigentlich ja nicht Arlington sein, weil da liegt ja seine Frau. Ja. Oder?
Stimmt. Nee, das muss dann irgendwas anderes gewesen sein, ja.
Es erweckt so diesen Eindruck, aber es kann natürlich sein, dass es seine Frau, dass es Arlington doch ist, weil da seine Frau beim Militär ist, weil ich hab's gegoogelt. Um Arlington beerdigt zu werden, muss man gedient haben und das Recht auf eine Militärrente haben. Oder man muss im Kampf gestorben sein oder das Verwundetenabzeichen aktuell getragen haben. Ich weiß nicht, ob man dabei gestorben sein muss, aber es hat diese Kriterien, man muss also Militärangehöriger gewesen sein. Und wir sehen von ihr ja nur so ein Foto da liegen, wo er den Ehering drauflegt, das aussieht wie als wenn es in den 50ern aufgenommen wäre.
Ja.
Wirklich total. Und weißt du, was mich am meisten irritiert hat, wenn man so podcastermäßig drauf achtet, auf dem Grabstein steht drüber his wife. Ist das der Platzhalter gewesen für irgendeine Überschrift? Da steht drauf.
Massenproduktion von
Grabsteinen. Du schreibst doch nicht auf den Grabstein his wife, oder?
Also, nee, würde ich auch nicht machen.
Es hat mich völlig irritiert, da dachte ich mir, das haben sie doch nicht. Das ist so wie, hier bitte noch Text einfügen, ne? Naja.
Das stimmt.
Aber auf jeden Fall verabschiedet er sich und sagt, denk nicht schlecht von mir und so. Und er will quasi das ja rächen, ne? Und dann bricht er ja in dieses Navy-Quartier ein. Und dieser Einbruch ist ja mit seinen Leuten. Er hat ja Leute rekrutiert, mit denen er gedient hat und Leute, von denen er gehört hat, dass sie einen guten Job machen und die er dann rekrutiert hat.
Genau, quasi. So eine Mischung aus beiden.
Genau, das ist auch ein großer Punkt, weil ich habe mir erst gedacht, dass er vielleicht die falsche Crew ausgewählt hat, nach dem, was am Ende passiert ist. Aber nee, es ist ja so eine Mischung, ne, aus Leuten, mit denen er schon gedient hat und von Leuten, von denen er gehört hat, ne, und da bei diesem Einbruch, es geht ja um dieses Saringas, ne, das in diesen, was sie sich da holen halt, ne, das ist einmal, da ist schon mal der Score sehr geil, dieser ganze Score ist super, also das ist in so vielen Filmen, dieser Action-Score, der ist wirklich großartig in diesem Film, oder?
Ja, also die Filmmusik, Hans Zimmer hat ja auch mitgewirkt, also das merkt man auch, also sehr gut, hat mir immer gefallen.
Ja, ich fand auch dann so beim Regen, erst im Regen am Grab, jetzt will sie da so reingehen und dann so die Wachen überwältigen und nicht tödlich, ne? So Gift, es wird auch gesagt, Betäubungspfeile wirken eine halbe Stunde, ne? Dann holen sie ja diese Kisten da raus und so. Das ist schon sehr cool gemacht, muss man sagen. Auch so, aus filmerisch ist das gut erzählt halt, ne?
Ja, geht ja auch ganz schnell und relativ gut geplant, wenn ich das mal so als Laie, wenn man es so betrachtet, ist.
Ja, geil.
Es geht nicht ohne Probleme am Ende, aber schon.
Naja, sie verlieren einen Mann, gut, ne, ja. Weil sie, da wird uns gleich gezeigt, wie schlimm dieses Saringas ist. Es sieht aber geil aus, dieses grüne Zeug in diesen Kugeln, oder?
Ich finde, das hat mich, also dieses Grün, das hat mich irgendwie, auch wenn es an dieser Kette so hängt, irgendwie so weintraubenmäßig.
Ja.
Plus, strahlt einfach noch krasser. Ja.
Ja, es hat wirklich was Weintraubenmäßiges, aber dieses Grün hat auch was unheimlich Beruhigendes. Also wenn es nicht so tödlich wäre, hätte ich mir das so als Lavalampe vorstellen können. Halt, ne? Und da merken wir ja, was passiert, wenn nur eine Kugel runterfällt, da wird ja gleich einer aus seinem Team getötet. Der wird dann in dem Raum eingesperrt quasi, und dann sehen wir, wie seine Haut verätzt und wie er, ne, zusammenbricht und wie innerlich verbrennt halt, ne? Ja. Da sagt noch David Morse Charakter, sagt noch zu ihm, entschuldige. Ne? Was auch zeigt, dass es mehr ist als nur irgendwie so blinder Gehorsam und irgendwie, ne, es ist das schon, also dass die auch wirklich mehr tieferen Charakter haben halt, ne? Dass er das zu ihm sagt. Ne? Er musste ihn halt einsperren, sonst wären die alle gestorben, genau. Halt. Ne? Ja, das ist schon sehr, sehr krass. Und das ist natürlich dazu da, um uns zu zeigen, sie töten die Leute nicht, also sie haben die anderen Militärangehörigen nicht getötet, aber sie meinen es schon ernst und, ne, es ist halt ein saugefährliches Zeug, was sie sich da geholt haben. Ne? Ja. Und dann ist ja der Umschwung dann auf Goodspeed, ne, der irgendwie da so ein bisschen gelangweilt diesen Brotjob hat, ne, auch so hier mit dieser Plastikpistole da was umschießt und so. Und
da sind, genau, der spielt da irgendwie und das, was er da irgendwie umschießt, da waren auch noch Disketten, also es ist eine andere Zeit, ja.
Ja, total, ist eine andere Zeit, ne, auch so dieses, er ist ja so ein Physiker des FBIs und so, dafür, dass er ein Chemiker ist er. Ja. Dafür, dass er ein Chemiker ist, ist er später eigentlich nur mit den technischen Sachen der Rakete beschäftigt übrigens. Ist mir später so aufgefallen, er macht der Steuerungseinheit hier und so, also dafür, dass sie ihn als den mega, ja gut, es geht ja um Waffen im Allgemeinen, aber auf jeden Fall haben die da so einen Bürojob, so ein bisschen so ein Lauern, und er lässt sich ja auch diese Beatles Platte da hinschicken für $600, wo er gleich sagt, ja, wenn ich mir das nach Hause schicke, bringt meine Freundin mich um. Aber
das ist, genau, da habt ihr noch was Interessantes zu, und zwar, das ist einer der Sätze von Nicolas Cage, die er improvisiert hat, weil er von sich aus eher klassisch Musik eben mit Schallplatte hört und CDs nicht mag. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals war es wohl so, ja.
Ja, er sagte noch, die Platte, die klingen einfach besser. Ne?
Genau.
Aber $600, weil er so ein Beatle-Fan ist, das ist schon Wahnsinn, ey. Ja. Aber weißt du, was mich, du hast ihn jetzt auf Deutsch auch geguckt, ne? Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich assoziiere mit Nicolas Cage Synchronstimme mittlerweile einfach viel mehr Vin Diesel.
Ja.
Ne? Also ich habe die ganze Zeit, und wenn er dann auch noch über Familie redet, dann ist ganz vorbei. Weißt du, da möchte ich ins Auto steigen und losfahren. Weißt du, ich glaube, das ist ja schon sowieso ein bisschen seine Standardstimme, aber wirklich durch die letzten 20 Jahre, wo Nicolas Cage mehr so zurückgegangen ist und nicht mehr so viel präsent in Filmen für mich zumindest war, ich aber alle Fast and Furious Filme geguckt habe, ist das einfach viel präsenter, mehr Vin Diesel da vorzustellen. Das hat es mir so ein bisschen schwer gemacht, halt tatsächlich. Ne, auf jeden Fall haben die ja dann gibt's ja diese Szene mit der Kiste, die da gefunden wurde, ne, wo auch ein Giftgas drin ist und so, ne? Mhm. Und die beiden sind ja dann mit diesen Outbreak-Anzügen in dieser Kammer drin und sollen die entschärfen, ne? Oder gucken, was da drin ist. Und dieser Typ, der in Ausbildung damit reinkommt, der sofort mit dieser, weißt du, die finden da schon eine Gasmaske drin unter den Pornoheften, ne? Und dann ist eine Puppe drin und dann fängt
der wackelt da so rum, ne?
Ja! Ey, komm, oder?
Ja, ist ein bisschen übermütig, ja.
Ja, und dann geht ja gleich das Gas los, und dann soll er sich ja geht das ja mit dieser Spritze los, dass die sich diese Mörderspritze ins Herz stoßen sollen, was er ja nicht kann.
Sind sie Alter, irre?
Ich
stecke mir nicht ins Herz.
Alter, ja, und dann ist ja so ein Timer und das Ganze, da ist auch noch eine Bombe drunter und Goodspeed kann zeigt. Und
Pornohefte,
halt,
nicht vergessen.
Und Pornohefte. Da ist Pornohefte, eine Gasmaske und ein Teddybär und eine Bombe.
Ne? Also das Komplettpaket. Es fehlt noch Essen und eine Cola.
Ja, richtig, ja. Richtig. Ein bisschen ein Corona-Bier. Weißt du? Nee, aber ganz ehrlich, auch dieses, dass sie sich dieses Zeug ins Herz spritzen sollen, Alter, ich hätte das auch nicht gekonnt. Also, ganz ehrlich.
Spritze.
Ja, der Typ ist ja auch nur noch damit beschäftigt, damit nicht klarzukommen, dass er das tun muss, wenn Goodspeed halt den Tag rettet, ne? Und das halt noch alles rechtzeitig entschärfen kann.
Ja, der rettet den Tag und er sagt auch dann einfach, ja, hier bleibt mir weg mit dieser Spritze und konzentriert sich einfach auf diese Entschärfen.
Ja. Genau, das ist ja so ein Hinweis auf das, was später noch kommt, ne? Ne? Weil er muss ja später das dann doch irgendwann tun halt, ne? Ja, aber es wird dann halt gezeigt, dass er dann auch durchaus unter Druck was leisten kann halt und so, ne? Und dann ist ja auch die Szene, wo wir Carla kennenlernen, ne? Er sitzt dann zu Hause, fertig von diesem Tagwerk, erzählt auch ein bisschen was davon. Ich finde die Szene super lustig, wo er mit der Gitarre da sitzt, weißt du, in Unterhose und von seinem Tagwerk erzählt. Und seine Freundin kommt rein und er sagt, hey, mein Tag war furchtbar hier, die Post wird uns irgendwann alle umbringen. Und dann sagt er noch, man muss ja völlig verrückt sein, in diese Welt ein Kind genau. zu setzen.
Jeder, der das macht, begeht irgendwie einen Akt der Grausamkeit.
Ja, genau. Jeder, der in diese Welt ein Kind setzt, begeht einen Akt, mutwilligen Akt der Grausamkeit. Ja. Und dann zeigt Sieben den Schwangerschaftstest. Und sagt, ja, ich bin schwanger. Und er ist total, ich mag seine Reaktion, dieses, hä? Du hast das nicht ernst gemeint, was du gerade gesagt hast. Das ist auch lange her. Wie lange her? Das hast du vor 7 Sekunden gesagt. Ja, aber in den letzten 7 Sekunden ist viel passiert.
Einiges passiert.
Ich finde super, wo sie ihm dann den Heiratsantrag machen und er so hilflos ist und sagt, Mensch, nein, Hilfe, Polizei, ich werde verheiratet. Das ist ein Mann, ne? Das ist ein Mann.
Sehr gut, ja.
Ja, total, total. Dann springen wir ja einmal auf das besagte The Rock of Alcatraz, wo wir Ranger Bob kennenlernen. Ne, Ranger Bob, der macht da diese Führung, ja. ne? Und das ist jetzt genau eine Touristenattraktion geworden und so. Und da sehen wir ja einen Teil des Touristen. Der Touristen sehen wir ja, dass da auch Hammel und seine Leute sind halt, ne? Auch da sehen wir, dass Hammel eigentlich ein ganz böser Typ ist. Er sagt ja gleich den Kindern, sie sollen zu ihrer Lehrerin gehen und sagen, sie möchten so schnell wie möglich von der Insel runter.
Ja.
Was würde wohl in Wirklichkeit passieren? Mami, Mami, der Mann hat gesagt, wir sollen zu dieser Insel runter.
Wir haben dafür bezahlt.
Ja, da wäre schon vorbei. Was haben sie? Ja. Aber gut, es zeigt halt, ne, dass ihm das nicht egal ist und so. Und ich musste sehr lachen über Ranger Bob, der super aussah und dann auch erstmal alle Leute in die Gefangenenzellen führt, damit sie mal zur Probe einmal kurz in den Zellen sitzen. Dann bleiben sie auch gleich drin, weil das ja auch die perfekte praktisch. Übernahme ist, ne, eigentlich von dem Team, die jetzt Alcatraz übernimmt, ne?
Was ich auch, genau, dann kommen ja, ich glaube, 3 waren das dann von hinten an und irgendwie dieser Führer da, der die Touristen rumführt, der ist mega klein, kann das sein?
Ja, ja, der
ist so klein aus.
Total, weil das sind richtige Kanten halt und so halt, ne? Die nehmen ihn dann halt auch gleich mit und so sind die gleich schon alle eingesperrt. Ist natürlich geil, dass die es genau in dem Moment machen, wo die alle sowieso in den Zellen sitzen. Dann kommen ja noch der Rest der Truppe, der Teil der Truppe, mit denen er den Hammel vorher nicht gedient hat, sondern von denen er nur gehört hat, die er quasi engagiert hat. Der Söldnerteil der Truppe, kann man sagen halt, ne? Mit Tony Todd, ne? Die kommen dann an und dann wird ja Alcatraz eingerichtet, ne?
Die kommen also da mit und so, ne? Hubschraubern, genau. Da hatte ich mich dann auch gefragt, irgendwie, ist das nicht irgendwie auffällig oder fliegen die vielleicht zu tief, dass man die nicht entdeckt, aber auf einmal so 2, 3 Helikopter da irgendwie, das muss doch irgendwer muss das doch, ich meine, da sind ganz viele Schiffe auch, die da rum touristenmäßig fahren, dass da nicht andere, hier sind irgendwie Hubschrauber, das ist sonst nie so oder irgendwie.
Ja, einmal das und dass dieses Militär, dass das Zeug einfach fehlen kann offensichtlich irgendwo und dass ja auch irgendwie Soldaten weg sind, einfach mal so. Da ist mir sowieso, da komme ich noch dazu, wie viel das eigentlich sind. Da kann man später noch eine Rechnung aufstellen. Auf jeden Fall schwört er sie da ja ein, ne? Und schwört sie da ja ein und sagt, hier, unsere Kameraden sind gefallen und das wird es so nicht mehr geben und so und wir werden, macht ihr jetzt alle mit und so und unser Ziel ist, dass wir halt am Ende dieser Mission alle 1 Million Dollar bekommen, was ich gar nicht so krass viel finde, ehrlich gesagt, dafür, dass die auf den Top-Fahndungslisten der Amerikaner landen werden halt, ne? Und er sagt, wir werden das Land verlassen, jeder mit 1 Million Dollar, aber wir können nie wieder in die Heimat zurückkommen. Das ist schon merkwürdig eigentlich, ne, so ein bisschen, dass das so sein Plan ist, oder?
Ja, was ich aber interessant fand, die haben so Flecktarn an, irgendwie, die so grau. Irgendwie, ich weiß nicht, passt es zu dieser, okay, das ist da felsig, aber ich fand es das immer interessant, dass das so alles grau und diese gefleckten Tarnanzüge, weiß nicht, ob da, weil es so richtig ist, ist ja jetzt irgendwie, vielleicht wäre das dann im Schnee, sieht man die nicht, aber
so. Ja. Naja, auf jeden Fall schwört er sie ja drauf ein und alle sagen, ja, da sind wir dabei, ne, prima, ne? Und dann ruft er ja den FBI-Chef an, ne, er ruft ihn ja direkt an und sagt ihm, ich habe hier 81 Geiseln und ich habe hier das VS-Gas und VX-Gas, genau, und hier, und wir sind auf Alcatraz und wenn sie unsere Forderungen nicht erfüllen, dann werde ich Geiseln töten und werde halt, noch schlimmes Zeug mit dem Gas machen, ne. Genau. Ja, und der ruft das, der FBI-Chef Womack, der ruft ja dann erstmal im Pentagon quasi an, da gibt es dann eine Krisensitzung, wo uns ja erst erklärt wird, wer dieser Hammel alles ist, ne, was das für ein großer Veteran ist und bester Kommandant hier im Vietnamkrieg und im, ne, und
Panama, Grenada, ja,
überall, ist, 80er durch, ja. die großen Network-Kriege in den 80ern hat er auch mitgemacht und so, weißt du, das ist schon geil halt, ne, und dann ruft er ja an, ne, er ruft an, muss ich sehr lachen, mit einer Kamera und ein Telefon. Das ist so geil. Dieser Webcam und ruft dann. Das ist super. Identifizieren Sie sich. Ja, ich bin der und der aus dem, ich bin Berater im Weißen Haus.
Wie alt sind Sie? Stab, Chef Sinclair. Ich bin 33.
Als Sie 9 Jahre alt waren, waren wir in China und da gab es aber nie einen Einsatz, den wir zugegeben haben. Der Satz war schon super. Da war nie ein, ne, und dann sagt er halt, einmal erzählt er nochmal die Geschichte, dass diese Soldaten alle nie geehrt wurden und das ist ein Riesenverbrechen, dass man das so gemacht hat und deshalb möchte er Wiedergutmachung und er möchte jetzt 100 Millionen Dollar der Red Sea Trading Company auf dem Konto seiner Wahl und er würde die 83 Familien der Soldaten, die unter seinem Kommando auf die Art gefallen sind, entschädigen mit jeweils 1 Million. Das heißt, er hat noch 17 Millionen über. Das heißt, wenn er sich selber mit eine gibt, hat er 16 Leute in dieser ganzen Mission. Ja? Vermutlich.
Das könnte sein, ja.
Ja, das müsste so, da hat er taktisch natürlich eine ganz große Zahl rausgegeben. Die haben alle, auf jeden Fall sagt er, und dann kommt ein bisschen Zeit, er sagte, das muss unter uns bleiben. Fand ich sehr geil. Soll nicht an die große Glocke gehängt werden. Und was sagt er noch? Er sagte noch, ihr habt 24 Stunden Zeit, das Geld umzuschichten. Als es dann hieß, als dann Womack sagt, was ist denn die Red Sea Trading Company? Und er sagt dann, das ist eine Firma von der Regierung, die in der wir irgendwie das Geld, was wir durch kriminelle Machenschaften, kriminelle Sachen einnehmen, dass wir das da verwalten. Ne? Und dann finde ich den General super, der sagt, aber Frank, ist doch geheim. Da muss ich sehr lachen, weil er sagt, das ist doch geheim. Ne? Also ist okay, ist geheim. Na, auf jeden Fall, und dann kriegen sie 24 Stunden Zeit, weil, und er hat ja auch erwähnt, dass er diese Raketen hat und dass er die abschießen wird auf San Francisco. Ne? Weil Alcatraz ist ja in der Bucht von San Francisco halt. Ne? Und da habe ich mich aber auch gefragt, auf Evakuierung der Stadt kommt kein Mensch, ne?
Nee, das ist Chaos.
Nee, ne?
Nee.
Wirklich, also klar, gut, vielleicht Fernsehkanäle, vielleicht würde er es irgendwie mitkriegen, aber die gucken da ja auch kein Fernsehen, da müsste man es ja auch nicht senden. Das war ja auch noch vor Internetzeit und so, weißt du? Also, wenn er sagt, 24 Stunden, kommt mir recht lang vor tatsächlich. Einmal Bubu machen in der Zeit, auf jeden Fall. Weißt du? Und da dachte ich mir so, in der Zeit hätte man doch wesentliche Teile der Stadt evakuieren können. Aber tun sie auch nicht, weil sie lassen ja sogar das Baseballspiel laufen.
Ja.
Ja, dann macht mal, nicht erwähnen.
Nee, Sport geht vor, das ist
hier aber. Ja, wir erfahren, dass dieses Zeug halt total tödlich ist und dass es ein Gegenmittel gibt, das auch Napalm nicht funktioniert, weil sie haben extra was entwickelt, was Napalm abhält und das wäre das. Und es gibt aber was Neues, Thermitplasma, das wäre aber noch in der Entwicklungsstadium.
Ja.
Und dann sagt er, bis wann haben wir es einsatzbereit? Da bräuchten wir ein Wunder. Bis wann haben wir es einsatzbereit?
Ja, wie bitte?
Ja, ich guck mal, was wir können dann das ganze Zeug da platt machen, dann würden auch das VSX, ich vergesse es immer, VX, genau, würde mit verbrennen, aber dann natürlich auch die Geiseln, die sie haben. Also wäre das nur der zweitbeste Weg. Der erstbeste Weg ist, wir setzen da eine Einheit von Special Marines ab, ne, die da nach dem Rechten gucken und da wird dann gesagt, okay, ich habe da diesen Anderson, ne, ein patentes Kerlchen, habt ihr vielleicht noch vom FBI, weil damit ihr hier auch am Tisch sitzt, habt ihr noch eventuell einen Chemieexperten. Ja, und dann sehen wir wieder gute Goodspeed und Carla, wie sie sich erkennen. Ja? Also beim Beischlaf.
Aber wo sind die da? Das,
auf
dem Dach, oder?
Ja, oder? Also richtig geil. Das ist so voll geil. Auf dem Dach, im Licht. Da. Weißt du, so im Lichtkreis. Weißt du? Und du siehst im Hintergrund höherer liegende Häuser. Ah, guck, er guckt, er beobachtet uns wieder. Das möchte ich doch.
Hat der Hamel den schon ausgespäht vielleicht?
Das ist doch irgendwie.
Mit dem zweiten Team.
Ja, bei ihr ist es will. Er geht ja dann auch ans Telefon mittendrin. Er ist auch total bescheuert, Alter. Wirklich so. Ist voll dabei, geht dann ans Telefon und sagt, ich muss übrigens sofort nach San Francisco. Er fragt auch gar nicht. Ne? Er sagt, ich muss da sofort hin, aber du kannst doch nachkommen. Dann nehmen wir uns dann ein schönes Hotel und machen da weiter und so. Und sie sagt ja, ihre Probleme liegen ja auf der Hand. Ne? Sie sagt ja, sie wäre schwanger und nicht verheiratet. Und sie
katholisch,
Katholisch, ja, genau. Für sie als Katholikin ist das ein Problem, sagt sie. Naja, aber er kann sie dann sagt er, ja, klar werden wir heiraten. Ne? Das sagt er ihr jetzt so. Naja, komm doch nach San Francisco. Ihr habt ein gutes Gefühl, was diese Stadt in nächster Zeit angeht halt. Ne? Ja. Ja, und dann wird aber noch, hat man ja noch die Probleme, dass man noch jemanden braucht, der sich da ein bisschen auskennt halt, ne? Mhm. Und dann wird ja, da wird an der Stelle witzigerweise erwähnt, dass diese Pläne, die man von Alcatraz hat, nicht zu gebrauchen sind, weil das Ding zigmal umgebaut wurde. Wo ich mich aber gefragt habe, aber der Typ, der da mal irgendwann vor 30 Jahren ausgebrochen ist, der muss es trotzdem noch wissen, oder was?
Ja, vor allem gerade, wenn du irgendwie umbaust, dann hast du doch so noch aktuelle Pläne oder machst dann währenddessen, guck mal hier, das sieht jetzt anders aus oder was weiß ich. Ne?
Ja, sie sagen auf jeden Fall, wäre das zigmal umgebaut worden, deshalb kennt sich da keiner mehr aus. Der ehemalige Gefängnisdirektor ist 79 gestorben und die Wärter sind da auch irgendwie keine große Hilfe. Und dann sagt man, es gab doch noch einen Typen, der da wirklich mal entkommen ist und dann wird erst so,
das war Clint Eastwood.
Das war Clint Eastwood, genau. Das war Clint Eastwood, nein, aber das können wir nicht machen und so. Nicht er und so, doch, er wäre der Einzige, der hier entkommen ist und so und naja. Und das ist halt Mason, also Sean Connery. Und nachdem man erst so kurz sich ziert und so, sagt man ja, okay, dann holen wir ihn mal, reden wir mal mit ihm, ob er das für uns macht. Den wir ihm 35 Jahre in Knast gesetzt haben, hat er sicher Bock auf ein bisschen Bewegung halt, ne? Ne, und dann wird er ja abgeholt, ne? Also die holen ihn ja ab und Sean Connery sieht super aus mit diesen langen Haaren. Das ist total super. Ja,
grau, alles.
Ja. Völlig verwahrlost, der arme Mann im Knast da, ne? Mhm. Und da wird ihm ja dieses Angebot gemacht von diesem FBI-Agenten, also von diesem FBI-Chef, weil Womack hält sich ja dann zurück. Nee, Womack ist ja der FBI-Chef. Der hält sich so ein bisschen zurück.
Aber er schickt erstmal den anderen rein,
ja. Genau, ja. Mit dem habe ich keine gute, ne? Der kennt mich noch von früher, der weiß, man kann mir nicht trauen und so. Und da wird ihm ja quasi gesagt, hier, ne, wir haben da auf The Rock, da ist jetzt, da hat es eine Geiselnahme gegeben. Nur das wird ihm ja gesagt, es hat eine Geiselnahme gegeben. Und du könntest uns da reinbringen, hast du Bock, uns zu helfen. Und wir würden dir dann, wir würden dich begnadigen halt, ne? Und ist auch, kannst du raus, solange du noch ein bisschen laufen kannst, ne? Oder noch ein bisschen Tinte auf dem Füller hast. Ne? Sagt er noch zu ihm, ne? Und lässt ihm dann noch diese Münze drin, um seinen Anwalt anzurufen, so gönnerhaft, weil er natürlich weiß, dass er es nicht kann, aber dass er ihm trotzdem die Münze drin gelassen hat. Ist ein bisschen, naja. Hm?
Ja, und vor allen Dingen, ja, das kommt dann ja, ne, mit dem Glas später, aber genau, dann wird ja noch Goodspeed reingeschickt, weil das irgendwie nicht klappt. Ne, die verhandeln, glaube ich, über ein Hotel.
Wie hieß das? Ferment. Ferment Hotel, genau. Da will er
gleich hin. Ja. Nee, mach mal nicht. Dann hier, sie bleiben im Knast oder was der da sagt. Ne?
Ja, er lehnt es ja erst ab. Also die lehnen ja erst ab, weil die sagen, wir haben keine Zeit mehr. Dann wird Goodspeed reingeschickt und er sagt, Mensch, hier, ne, und er stellt sich ja halt so ein bisschen trottelig liebenswert ab, an wie er da reingeschickt wird und er soll verhandeln. Dann sagt er, mein Name ist Stanley Goodspeed. Na, ich bin Stanley Goodspeed.
FBI.
Ja, FBI. Sicher sind Sie das? Oh Gott, er kennt noch seinen Namen. Also das ist schon sehr geil. Und er tut ja dann auch alles. Ich musste sehr lachen, als er sich hinsetzte. Und Mason sagt, Kaffee. Und er sagt, nein, danke.
Sie bieten mir Kaffee an.
Das ist total super.
Das war wirklich grandios.
Das ist wirklich geil. Und der sagt ihm, ja, hier, wir brauchen dich dafür. Und er ist ein bisschen empathischer. Die haben so einen Draht zueinander halt. Aber es bleibt halt bei dieser Forderung nach diesem, er möchte mal in dieses Hotel, er möchte mal duschen, essen und einen vernünftigen Haarschnitt. Weil er sagt, meiner ist wahrscheinlich nicht mehr angesagt. Da wird noch dieser Seitenhieb gemacht. Doch, wenn du ein 20-jähriger Musiker aus Seattle bist, nennt man das Grunge halt, ne?
Genau.
Genau, das ist super. Das ist echt geil. Ne? Aber das ist er nicht. Und dann wird halt dieses Fairmont Hotel, wird eine Etage reserviert und so. Und da darf er dann und dabei sein das von Goodspeed und dem FBI. Und da wird er dann versucht zu überzeugen, dass er das macht halt. Ne?
Was ich
da auch duscht er da und so und singt ein Lied, ne? Feistes Lied.
If you're going to San Francisco, natürlich.
Ja, natürlich, klar. Klar, bestellt sich dann aber heimlich ganz viel Zeug aufs Zimmer, damit die ganzen Wachleute damit beschäftigt sind mit dem Essen, was da hingebracht wird.
Das hat mich ein bisschen an den Simpsons, ne, an den Chief erinnert, ne, Donuts hinwerfen und dann ist der weg. So.
Ja. Musste ich auch. Es wäre so geil, wenn dann ein Ball einfach nur hingeworfen hätte. Und
die sofort, alle so drauf.
Ja, sofort getribbelt haben. Aber das hatte genau diesen Effekt, weil die sagen ja auch, Mensch, ihr seid eigentlich hier, um den Typen zu bewachen. Ach, das ist ein alter Mann. Der ist ein alter Mann und ich kann einer Gratis-Mahlzeit nicht widerstehen halt. Ne? Ne? Das ist super. Da wird übrigens noch ein zweites Lied, wird übrigens auch noch gespielt, nämlich John Denver mit Leaving on a Jet Plane wird gespielt. Und das kennen wir ja aus Armageddon, ne? Das singen sie ja, bevor sie losfliegen. Ne?
Stimmt.
Das ist mir nur aufgefallen, weil das so im Hintergrund läuft im Hotel dann. Ne? Auf jeden Fall ist es halt so offensichtlich, ne, dass er das sehr geil macht durch diese Bestellung, dass er so die Leute ablenkt und so, dann wird ja dieser etwas naja, dieser etwas unglücklich dargestellte Friseur halt, ne, ja. Heutzutage ist er sehr etwas, ja, total Klischee, ja. Er ist natürlich so ein bisschen, ne, bisschen schwul und so, also wird so dargestellt, das ist echt sehr klischeehaft. Und er schneidet ihm die Haare und so und auf der Veranda draußen und so. Und dann bereitet er ja schon, er hat sich ja dieses Seil. Ich habe mich immer gefragt, was dieses Seil in der Dusche, was das eigentlich sein soll.
Ist auch nicht verstanden. So, nee. Ist das irgendwie zum irgendwas da aufhängen? Nee, ne?
Habe ich auch nicht verstanden. Da ist, er zieht es aus der Wand. Ja,
und es ist mega lang auch.
Ja, oder? Ja, das ist so lang. Ich habe das geguckt. Also, das sind zweimal den Balkon. Also, der Typ hängt ja, ne, stimmt, ja. Hängt ja dann zweimal weiter, also zweimal die Balkonhöhe runter. Das muss also mit Sicherheit 6-7 Meter. Was für ein Seil könntest du da aus der Wand im Badezimmer ziehen? Die Korde.
Ne? Ein Fall für die X-Akten, wer weiß es.
Ja, ein Fall für die X-Akten. Ist aber trotzdem super, wie er das so vorbereitet. Auch geil ist aber da, der Friseur ist ja geil, wenn er ihm dann so die Haare schneidet und sagt, mein Gott, haben wir noch Zeit für eine Proteinpackung? Er sagt, nein, haben wir nicht. Nee. Weil die haben ja nur diese 24 Stunden, also die Zeit rennt denen schon weg, ne? Und dann wird ja das Angebot von Womack nochmal, also er wiederholt das nochmal und dann sagt er, gut, wenn ich dir trauen soll, dann Handschlag, ne? Und beim Handschlag, ne, mal legt er diese Kordel blitzschnell um seine Hand, ne, und schmeißt Womack quasi vom Balkon, ne? Und dann hängt er dann quasi unten, ne? Hängt er so halb runter, er hält ihn oben noch fest, damit schließt er aus, dass auf ihn geschossen werden kann, ne? Weil er ihn ja festhält, ne? Und dann bindet er ihn an diesen Stuhl an, ne? Und dann kann er wegrennen, auch, wenn die Leute...
Er wird immer schwerer.
Ja, ja. Ah, das ist aber super. Das ist schon cool durchdacht auch. Das ist
sehr gut gemacht.
Ja. Ich musste auch über Womack sehr lachen, als er unten hängt und diese Tauben um ihn herumfliegen und er sagt, jetzt haut hier ab! Muss ich ja lachen. Diese ganze Flucht, die dann ist, die ist schon irgendwie geil gemacht, finde ich. Da ist auch der Score sehr geil.
Genau.
Da geht's ja über
die, extra einen Score, ja, zu dem.
Ja. Durch das ganze Hotel, durch die Küche, wo Goodspeed rennt ihm nach, ne? Dann werden Autos gekapert, dann gibt es wirklich eine Verfolgungsjagd durch San Francisco, die auch wirklich in die Höhe geht mit dieser Trampbahn, die dann in die Luft fliegt.
Also das war so übertrieben.
Ja, das habe ich mich auch. Es wird ja später gesagt, sie haben die halbe Innenstadt in Schutt und Asche gelegt. Auch da habe ich gesagt, das wäre doch das perfekte Argument gewesen, warum da Leute evakuiert werden.
Stimmt.
Ne? Also, ja, wenn man eine Begründung braucht. Rum.
Oder zwei, kann man ja sagen. Zwei.
Ja, aber das ist schon so ein bisschen. Also, die Verfolgungsjagd, ja, die ist halt cool Bay-mäßig. Ne? Man hat natürlich alles so ausgelotet. Hier in San Francisco gibt es ja diese Hügelstraßen, wo du drüber springst quasi und so. Ne? Das ist schon geil. Und da sehen wir auch diesen Shot, als Mason dann erstmal entkommt, wenn Goodspeed aus dem Auto noch sich quasi rausretten kann und dann aufsteht, dann gibt es diesen Bad Boy Shot, weißt du, er steht auf, ja, und die Kamera so langsam um ihn herum und so, weißt du, und guckt so in die Ferne, reißt dann noch diesen Typ vom Motorrad rum, der runter, der
ihm
noch...
Du hast gerade deinen Ferrari geschrottet, das, ja, war nicht mein...
Genau, klaut dem Typ noch sein Motorrad, ne, und dann ruft er noch seinen Kollegen vom Anfang an, von dem Labor, und hat, da ist es so ein bisschen hingebogen, finde ich.
Ja, also, ne, ich habe auch nicht verstanden, weil das ist ja irgendwie, ja, ein Laborkollege. Was macht er jetzt irgendwie da in den Datenbanken vom FBI oder wo hat der die Adressen her? Das wirkt ja wirklich so, ja, das muss jetzt irgendwie zur nächsten Szene kommen.
So. Ja, aber es wirkt auch, also so, ja, offensichtlich weiß er, dass er irgendwann mal aus einem Gefängnis zu einem anderen verlegt wurde. Und da sagt er, guck mal nach Verlegungen in dem Jahr von Gefängnis A zu B. Und da gibt es eine Verlegung ohne Namen. Aber einen Verwandten, der zu diesem Datensatz gehört. Ne? Und ja, das ist so ein bisschen, und da gibt es auch eine Adresse, also dieser Datensatz sagt, das war 76 und es gibt aber eine aktuelle Adresse von diesem Verwandten und das ist bei diesen geilen, schrägen Straßen in San Francisco, Haus Nummer 32, da gehen dann zwei junge Mädels raus und Goodspeed hält mit dem Motorrad und das ist die Tochter. Die Tochter, die während eines Ausbruchs von Mason, der ja mehrfach schon ausgebrochen ist, da hatte er zwischendurch noch Zeit gehabt, bei einem Ausbruch Led Zeppelin-Konzert zu besuchen und ein Kind zu zeugen.
Genau.
Aber ich habe mich wirklich gefragt, er hat offensichtlich trotzdem die Möglichkeit gehabt, das Kind jetzt zu kontaktieren, seine Tochter, seine 20-jährige Tochter. Ne? Und trifft sich mit ihr da in diesem Park. Ne? Also es muss ja so sein, ja, halt, ne? Und Goodspeed kommt ja nur dahinter, weil er, ne, auf diese Adresse gestoßen ist, ganz schnell, wie auch immer, dann hinterhergefahren hat, in die ist die und da beobachtet er halt, dass er, wie er mit seiner Tochter umgeht, ne, dass er sich bei ihr entschuldigt, dass er sagt, sorry, dass ich nicht da war. Und auch deine Mutter habe ich auf dem Led Zeppelin Konzert kennengelernt, dann haben wir uns erkannt und am nächsten Morgen haben mich 6 Polizisten, ne, verhaftet. Und seitdem haben wir es nicht mehr gesehen, aber mea culpa, ne? Ich fand es übrigens witzig, wie sie geht da mit ihrer Freundin hin, ne? Mit dieser anderen, mit dem, ja. Und dann steht auf einmal Sean Connery hinter der Säule und sagt, bist du Bababa? Und dann dreht sich die Freundin zuerst um und sagt, nein, ich bin Stacy. Ich bin die Freundin von ihr. Also wenn wir beide da lang gehen, ne? Und dann sagt einer, Clemens, dann drehe ich mich doch nicht um und sage, nein, ich bin Gregor.
Es wirkte komisch.
Das ist Clemens, oder?
Ja, das ist merkwürdig, das stimmt.
Ich habe gedacht, das ist anscheinend die Sprechrolle. Sie brauchte irgendwie, ja, wir besorgen dir eine Sprechrolle in dem Film. Weißt du? Nee, und dann wird er ja scheinbar nochmal, also er will es ja so ein bisschen wieder gut machen bei ihr und so. Und, ne? Und hat auch lange geübt, was er ihr sagt, wenn er sie mal trifft. Aber dann kommt ja die Polizei dazwischen, aber Goodspeed hilft ihm noch so ein bisschen und tut ja so, als hilft er ihm jetzt bei der Ermittlung und er wird nicht verhaftet. Ja, hier, ihr Vater, der hilft uns gerade bei einem sehr kniffligen Fall.
War ein guter Move von ihm.
Ne, also. Fand ich auch, war ein netter Move.
Und danach so. Gleich, was soll die Scheiße?
Ja, fand ich geil, dass Mason zu ihm sagt, Sam, danke, dass Sie das gemacht haben, hätten Sie nicht tun müssen. Und er sagt, Sie Arschloch, Sie haben mir aufs Kinn eingeschlagen. Wegen Ihnen haben wir die halbe Stadt in Schutt und Asche gelegt und so halt, ne? Naja, auf jeden Fall ist er dann der Sache ja gegenüber nicht abgeneigt. Und dann gibt's ja die Szene mit den Marines, wo man sich die Pläne anguckt und Mason so ein bisschen sagt, wo man lang gehen muss, aber sagt, er kann sich nicht so genau erinnern. Ne? Das ist lange her und Pläne sind schade. Ich könnte das anhand von Plänen auch nicht. Ganz ehrlich, ich könnte auch anhand von Straßenkarten würde ich nie irgendwo ankommen. Ist so. Ich brauche ein Navi oder ich muss mal da gewesen sein. Oder mir muss es einer gesagt haben. Oder einer ist dabei. Aber mit einer Karte, also ich bin schon nach der Generation ADAC-Atlas unterwegs gewesen. Weißt du?
Ja.
Also ich könnte das nicht und deshalb kann ich das auch verstehen, aber dass er dann unbedingt mit will, ne, und sagt, nee, nehmt mich mal mit und so, das wird natürlich erst verneint und so. Und dann aber, ja gut, das ist aber unser einziger Weg, dann nehmen wir ihn halt mit.
Was soll der schon machen, ne?
Ja, genau, was soll der? Das ist ein alter Mann. Gut. Und dann wird noch gesagt, ja, dann brauchen wir aber noch einen Experten für das Gas. Und dann wird gesagt, hier, Goodspeed, Sie kommen auch mit, ne? Er sagte, wie? Ja, sie haben vorhin doch nach einer Waffe gefragt. Er hatte vorher ja nach einer Waffe gefragt, weil er seine vergessen hatte zu Hause.
Stimmt, was zwischen den Socken hat er irgendwie gesagt, ne?
Genau, zwischen den Socken. Und dann sagt er, sie haben doch nach einer Waffe gefragt. Und jetzt kriegen sie halt noch einen Taucheranzug mit. Und er sagte, ja, aber haben sie eine Kampfausbildung? Was heißt Kampfausbildung? Und dann sagt er, der eine Marine so, bedeutet das, ja, ne, irgendwie über Unterwasser eine Einheit mit 81 Geiseln zu infiltrieren, in denen eine Marine-Einheit mit Raketen und so, pipapo, das und das bewacht.
Das,
ne, war auch. Der sagte, nee, das habe ich noch nicht gemacht. Ne, das ist sehr witzig. Da ist auch der Moment, wo er dann in der nächsten erstmal kotzt.
Ja. Ne? Und vor allen Dingen, die haben da irgendwie so eine, wie sagt man das, so eine provisorische FBI-Basis irgendwie, ne, genommen irgendwie. Und
ja. Ich finde das super, dieser Moment, wo auch der andere FBI-Agent da, der auch so ein bisschen, nee, der andere ist ja nicht FBI-Agent, der andere, den musste man eigentlich nämlich auch erwähnen, weil William Forthright als Special Agent Ernst Paxton, genau, der macht es nämlich auch gut und der sagt ihm dann so ein bisschen, ey, du bist nicht dafür geschaffen und so und aber hey, du kriegst das schon hin, aber ich finde es gut, dass er da quasi so fast schon einen kleinen Zusammenbruch hat.
Ja, ne? Ist realistisch, weil wird er eher dargestellt, okay, das ist der im Büro jetzt da ab und zu mal vielleicht was entschärfen muss oder theoretisch zu Rate gezogen wird, aber jetzt so in der Praxis direkt vor Ort ist er jetzt nicht so. Ne?
Ja. Genau, so wirkt es auch. So wirkt es tatsächlich auch. Und jetzt muss er halt mal so ein bisschen raus und er hat sich schon so ein bisschen gelangweilt, das hat man schon gemerkt, aber das ist jetzt natürlich gleich die Königsklasse, die er halt da machen muss und so. Und ne, dann gibt es ja dann diesen Befehl, ne, dann sehen wir ja auch, dass dieser Befehl vorbereitet wird als Plan B, halt ne, diese Sprengsätze bereit zu machen und dann fliegt halt die Gruppe los, ne, nachts mit den Hubschraubern und so. Da sagt ihm Mason ja auch, er glaubt keinen Meter, dass er eine Kampfausbildung hat, ne, dass er hier eine Kampf... Weil er ja auch seine Luftflasche, er kriegt ja nicht mal seine Luftflasche hin dabei für den Tauchanzug.
Und bevor der schon in den Helikopter einsteigt, ne, der wackelt da schon so nervös rum und dann im Heli selber mit dem Bein immer irgendwie, der muss pullern. Ne?
Er hat ja vorher auch versucht, noch seine Freundin zu erreichen und ihr zu sagen, dass sie nicht San Francisco kommen soll.
Nach San Francisco, ja.
Aber das wird dann irgendwie unterbrochen, aber dann habe ich mich gefragt, dann hätte auch noch einer vom Büro, die da geblieben ist und versucht dann nochmal sie zu erreichen und sagt, die soll hier nicht herkommen. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr vielleicht doch mal über einen Evakuierungsplan nachdenken, Jungs. Ne, aber das wird ja schon, nee, wir holen sie vom Bahnhof ab. Diese Infiltration folgt ja dann hier nachts, ne, mit drei Hubschraubern, zwei zur Ablenkung, einer, wo die wirklich drin sind. Nachtmodus, Militär, ab in so ein kleines U-Boot und dann springen sie alle ab, machen den Frosch, ne, und schwimmen sich quasi auf Alcatraz ran, ne. Diese beiden, die anderen beiden Hubschrauber, die sind erst zu dritt, die sind ja offensichtlich dazu da, um so eine Art Ablenkung darzubieten.
Genau, halt, ne? Dass man nur die ortet und denkt, das sind genau. Zwei oder was weiß ich.
Ja. Die dann abdrehen, genau. Die wechseln die Position durch, ich glaube, so wie beim Präsidenten, wo ja auch die Hubschrauber, ja. Ne, die, wenn sie die Hubschrauber One sind, ne, oder? Ich weiß, die haben...
Ich kenne auch nur Air Force One, weiß ich nicht, wie der
ist. Ist es nicht so, dass es dann automatisch, wenn der Präsident an Bord ist, es immer die Air Force One, egal was es für ein Flugzeug ist? Auf jeden Fall, die wechseln ja auch die Position durch. Ja. Macht ja auch Sinn.
Klar. Ne?
Auf jeden Fall kommen die dann ja an. Ne? Kommen die dann ja an und kommen dann durch diesen Eingang in diesen Hallen da hoch und so und dann laufen sie so ein bisschen da durch die Röhren und ich hatte mich wirklich mehrfach gefragt, dass Mason das noch so weiß. Ne? Also, ist halt sehr lange her und dann wird uns von diesen Umbauten erzählt und keine Pläne und keine Dokumentation. Aber offensichtlich, einmal, gut, er sagt ja, er hat da tagelang in der Dunkelheit verbracht für diesen Ausbruch und so und er wäre ja so ein krasser ehemaliger Geheimdienstagent.
Vielleicht deshalb, ist es so, wenn du dann vor Ort bist, egal nach wie vielen Jahren, das ist so prägend, dass es dann wieder
ja, drin ist. Ja, wahrscheinlich, ja.
Was ich noch interessant fand, also ich hatte ja auf der Blu-ray nochmal geguckt, da sind ja Extras drauf. Da sieht man auch, wie das, wie die mit diese kleinen Tauchschiffe oder ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, wie sie das gemacht haben. Irgendwie ist es da ganz witzig aus.
Ja.
Weil das ist so, haben die auch diese Puppen genommen und die sind so an Treten und die haben die immer so marionettenmäßig bewegt und die hatten da sich auch erkundigt bei Marionettenspielern, wie man die jetzt bewegen muss, dass es so wirkt, als wenn die unter Wasser praktisch so sich vorwärts bewegen und
das ist cool,
keine Ahnung, senkbare Beine hatten diese Figuren und Pleieinsätze, also volle Schikane, Rauch haben sie auch genommen natürlich und aber computergesteuerte Lichtstrahlen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas damals schon gab, aber anscheinend schon.
Ja. Ja, das ist cool. Das ist cool. Wir haben vorher noch, vorher gab es noch bei der Sicherung des Gebäudes durch den General und seine Leute, da gab es noch die Szene mit dem Duschraum. Hm. Die wurde nämlich als die Schwachstelle in der Einrichtung angesehen und dann sehen wir ja, dass der eine, dass Dr. Cox so eine kleine Erfindung hat. Ne, er hat dann so Laserstrahlen, so Bewegungslaser, aber der hat dann so einen Alarm, so ein Patent, wo er das Patent offensichtlich drauf hat. Das geht dann trotzdem hoch, das geht dann trotzdem an, auch wenn
der Alarm... Wenn man den irgendwie ablenkt, diesen Laserstrahl, genau.
Genau.
Ja.
Ja, und das ist schon mal sehr geil. Also das ist schon mal Dr. Cox, verdammt, Dr. Cox, oder?
Ja, der hat alle Tricks drauf.
Ja, ja. Aber dieser Duschraum wird noch wichtig.
Ja,
ja. Auf jeden Fall, sie kommen ja dann, sind ja dann in diesen Unterräumen und wissen ja nicht weiter, sie sind dann so in der Sackgasse und dann ist ja dieser Eingang nur durch dieses Feuer. Ne? Ich habe das auch nicht ganz verstanden.
Wo auch immer das Feuer herkommt. Ich habe das. Ne?
Ja, habe ich mich auch gefragt. Ja. Das Ding ist irgendwie seit Jahren nur noch eine Touristenattraktion. Auf jeden Fall ist da unten so eine Art Kessel mit permanenten. Da läuft auch nicht permanent Feuer.
Ist sondern das olympische Feuer, was immer brennt? Oder?
Ja, es stößt sich auch immer wieder neu aus.
Ja.
Also, ich habe das ehrlich gesagt, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Das ist ja nur, um zu zeigen, wie wichtig Mason ist. Der sagt, ich habe mir die Intervalle gemerkt und ich roll da einmal durch.
Genau.
Ich roll da durch, dann kann ich euch die Tür aufmachen. Das ist mein Weg, um euch reinzubringen. Da hat er diesen, der Hobbit, der benötigt wird, um die Zwerge in die Burg vom Drachen zu bringen halt. Ne? Der
Türöffner.
Ja, aber es ist ja wirklich, also dieses Ding habe ich nicht kapiert, ja, ehrlich gesagt. Also wenn da wenigstens permanent eine Flamme wäre, aber dass da so alle 3 Sekunden ein Flammenausstoß ist.
Und dann drehen sich ja diese, ich weiß nicht, was das für Metalldinger oder das rotiert dann immer so.
Ja. Ja, komisch, ne? Ja, ja, so ein bisschen, ja, also wie so ein Parcours sieht das aus. Wie witzig es da war auch, dass Sean Connery sich da schön die Maske runtergezogen hat, damit man nicht das Double gesehen hat, was sich wahrscheinlich da lang gerobbt hat und so halt, ne? Naja, auf jeden Fall kann er dann ja die Tür öffnen, ne? Dann landen sie ja alle klettern sie alle in diesem Duschraum hoch, ne? Sie haben erst diesen Alarm im Duschraum vermeintlich ausgemacht, aber der geht ja dann doch los. Und dann werden sie ja umstellt. Und das ist, glaube ich, die prägendste Szene des ganzen Films, was hier passiert.
Ja.
Die Duschraumszene. Ja? Also egal, mit wem du über The Rock redest, jeder sagt immer, oh ja, die Duschraumszene. Ja? Hey, total. Also, dass meine Szene so viel Aufsehen erregt, wenn Männer zusammen in einem Duschraum sind.
Ja,
so viele
und dann auch
Männer.
Noch im Gefängnis. Also es passt alles zusammen irgendwie. Ja.
Ja, total, total. Diese Szene ist, die kommen ja da hoch und dann plötzlich tauchen halt Hammel und seine Leute oben auf und von oben und haben halt die überlegene Position und sagen, ja.
Von der Seite, also es ist nicht nur so frontal, sondern ein bisschen so
halb. Aber sie sind umstellt von der überlegenen Position aus und sagt halt, ihr sollt, bitte gebt auf, ne, tut euch das nicht an, gelegt eure, sichert eure Waffen, legt sie hin. Und Anderson kann das halt nicht. Er sagt, ich habe gedient wie sie, ne, und ich habe, selbst wenn man verarscht wird von der Regierung, steht einem Meuterei nicht zu, und er fordert dann auch noch die Männer auf, die Waffen niederzulegen. Das tun sie natürlich nicht, und dann eskaliert die Sache immer mehr, indem die beiden Männer sich immer weiter anschreien und so. Und auch, man merkt halt auch wirklich da an Hummel, dass er wirklich versucht, ne? Ja, das, gesagt, seien Sie doch kein Idiot, legen Sie die Waffen nieder und so, ne? Und er schreit ihn ja förmlich an, weil er sie auch, will die wirklich nicht töten, nee. Halt, ne?
Die haben ja noch genug Kapazitäten, ne? Für Gefangene da, also.
Ja, und dann gibt's halt dieses Missverständnis mit den Blöcken, die runterfallen, und dann denkt man, das ist ein Schuss, und dann
ist aber die Schießerei. Wurde ja mit Absicht runtergestoßen von diesen, wie sagt man, von diesen, also die von haben ja nicht mit Hummel zusammen gekämpft, sondern das waren diese
Der Söldnerteil,
genau, seiner Söldner Truppe.
Ja, aber ich habe mich das auch gefragt. Also man sieht, dass er ein bisschen nach vorne geht, und dabei werden die Steine gelockert, und dann fallen die Steine runter, und den ersten Schuss machen tatsächlich die unten, die Soldaten.
Ja, weil die das denken, dass da
geschossen wird. Das könnte auch wirklich ein Versehen gewesen sein, halt. Ne?
Aber tatsächlich, davor fiel ja auch der Satz irgendwie so, ja komm, machen wir die einfach fertig, deshalb wirkt es nicht so.
Ja, das ist klar, natürlich. Also die sind schon, der Söldnerteile sind die Arschlöcher auf jeden Fall. Und dann gibt es ja diese Tötungsszene, wie die halt alle niedergeschossen werden, und auch noch der letzte Soldat, der unten bei, also Mason und Goodspeed sind unten noch, und dann ist noch der eine Soldat, der kleine, der junge Soldat bei denen, der klettert dann auch noch hoch.
Sie gehen da nicht rauf. Ich muss da
rauf. Sie gehen da nicht rauf. Ja, ich lasse meine Leute nicht, also dieses Heroische halt, ne? Dieses, ne? Und dieses dumme Heroische in dem Fall tatsächlich. Auf jeden Fall werden sie halt alle da getötet, ne? Und diese Szene ist halt diese epochale Musik, und wie die alle zu Boden gehen, und der eine noch, die beim auf dem Boden liegt, die Waffe, die Pistole noch zieht und dann schreit und noch so Schüsse einfach ins Nichts abgibt. Das ist auch, das ist hart. Das ist eine ganz, ganz harte Szene tatsächlich. Das ist wirklich für mich die prägendste Szene in diesem Film. Ne?
Was ich interessant fand, im Making-of oder auf der Blu-ray war noch was drauf von einem Berufssoldat, der da auch irgendwie einen von diesen, die da eindringen, spielt, und der meinte, eigentlich hätte man die Duschraumszene überleben können. Das fand ich irgendwie interessant.
Ja, da gab es was, ne?
Genau, weil der meinte irgendwie normalerweise, also wenn es jetzt so eine reelle Operation gewesen wäre, wären dann halt zwei Kundschafter irgendwie nach rechts und links gegangen, hätten da geguckt, und ja, es wären auf jeden Fall nicht so gewesen, dass dann alle auf einmal da hochgehen. Ja. Das wäre nicht realitätsgetreu,
Die Frage. Auch ein Film. Ja, klar. Das ist genau für diesen Effekt, dass die dann Mason und Goodspeed allein sind. Darum geht's nur. Geht's. Dass diese SWAT-Einheit wegkommt quasi, ne? Halt, und das ist so hart inszeniert. Also, das ist so krass, auch wenn die dann unten noch lang gehen, und man sieht, währenddessen, du hörst ja, Hummel gibt keinen Schuss ab. Er schreit ja die ganze Zeit, stellt das Feuer ein, als hört nur keiner auf ihn. Ne? Und dann, als er unten da lang geht und sagt, oh Gott, ne, oh Gott. Und dann ist ja noch der eine Soldat noch so halb am Leben, dann sagt er, hier, ich glaube Tony Todd, das sagt er dann, ja, ich gebe ihm eine Kugel und so, legen Sie die Waffe weg, Soldat, und so, ne. Und dann sieht er ja diese Kamera, die haben ja alle diese Kamera, diese, ne, auf ihren Uniformen drauf, diese Bodycams, und dann nimmt er sich ja die Kamera und sagt, hier, verflucht sollt ihr sein, dass ihr mir das aufgezwungen habt. Ja. Also als Botschaft an die Leute, die SWAT-Einheit geschickt haben, die das sicher aus der Ferne halt beobachten, ne. Das ist, wieder mussten Männer unnötig sterben halt. Das ist schon krass, wirklich. Also das ist eine ganz, ganz, ganz krasse Szene, wie die da auch alle liegen und so. Und zwischendurch erfahren wir noch so ein bisschen über Mason, weil die FBI, die Agenten, die zurückgeblieben sind, die wollen jetzt von Womack halt wissen, wer nun dieser Mason eigentlich ist, was das für ein Typ ist. Ne? Bisher hieß es ja immer, das geht sie nichts an, und er erzählt dann halt, britischer Geheimagent, und J. Edgar Hoover hatte 1962 halt Filme über jeden Prominenten auf der Welt, und er war fast schon der Chef von Amerika und hat über jeden so kleine Mikrofilme und so, und er ist der Typ, der halt von der britischen Regierung geschickt wurde, die zu stehlen, wurde aber an der Grenze von Kanada verhaftet, dann haben alle so getan, als gäbe es ihn nicht, und seitdem ist er halt eingesperrt halt, ne? Deshalb so sauer, aber er ist ein total gut ausgebildeter, er ist eine ausgebildete Tötungsmaschine. Ne? Sehr gut. Ja,
also die Mission ist jetzt eigentlich gelaufen, wir haben einen alten Mann, der früher was drauf hatte, und wir haben eine junge Laborratte, könnte man das so sagen.
Ja. Es ist so geil, wenn sie dann mit denen dann merken, dass die noch leben und Funkkontakt aufnehmen, der sagt, was ist, er will gehen, und er hat eine Waffe. Sie, was haben Sie denn? Sie haben doch auch eine Waffe. Sorgen Sie dafür, dass er nicht geht. Sie müssen die Mission halt zu zweit beenden. Und dann der nächste Funkspruch ist, er hat jetzt beide Waffen.
Ne, das ich hab ist da so auch geil. So gelacht. Das war das so super. Super.
Ja, ja, er kann es ja nicht. Wie er ihm die Waffe vorhält und sagt, du, die Mission ist nicht vorbei. Wir müssen die stoppen und so. Und dieser gute Move von Mason, der sagt, erstens, du bist nicht der Typ, der jemanden erschießt. Ich bin der Typ, der jemanden erschießt. Und zweitens ist die Knarre nicht entsichert. Und dann, als er dann an die Seite guckt, ob die Knarre entsichert ist, dann ne, kann abgelenkt. Er ihn quasi, kann sie ihm quasi auf ihn richten. Das ist schon sehr geil. Er hat jetzt auch die zweite Knarre. Aber dann überzeugt er ihn ja mit der Wahrheit im Prinzip, ne? Dass er halt, ne, dass er für Kampfmittelräumung und so da ist und dass sie dieses VX-Gas haben und dieses VX-Gas furchtbar schlimm ist und sie mit diesen Raketen auf die ganze Bevölkerung von San Francisco töten können. Es wird ja vorher so eine Einschätzung beim Militär gemacht. Genau. Da wird ja gesagt, wie viele Tote? 60, 70? Das ist nicht so schlimm. 1000. Aber auch geil, dass dieser junge Typ aus dem Weißen Haus, 60, 70, das ist nicht so schlimm.
Ne? Ja. So stellt man sich manchmal so diese Mentalität davor, ja.
Ja, total. Auf jeden Fall merkt man ja, ne, Hammels-Leute merken ja noch, dass da noch welche waren, ne, weil man ja findet noch Sachen von denen, dann werden sie ja noch gejagt. Ne, dann gibt es ja auch noch diese Explosionswelle, vor denen die beiden wegkommen müssen und so. Und Mason kann überzeugt werden tatsächlich mit der Sache, deine Tochter ist in San Francisco. Und da sagt Mason, du hättest sie warnen können. Ja, wir hätten auch die Bevölkerung endlich mal warnen können. Oder einfach irgendeiner sagt mal meiner Freundin Bescheid, die mittlerweile schwanger in der Stadt angekommen ist und mittlerweile auch im FBI-Quartier sitzt. Weißt du? Also, warnen der Leute wäre geil gewesen, das, tatsächlich. Ja. Ne? Ja, und auf jeden Fall beschließt er dann Mason, dass er ihnen dann hilft, ne? Und dann gehen sie in die Leichenhalle und entsorgen, dann geht dieses Prinzip an, dass sie sich halt mit den einzelnen Soldaten ausschalten, um halt diese Sprengsätze diese Raketen auszuschalten, ne? Genau. Das geht überraschend schnell, man muss nur diesen Steuerungsschip rausreißen und am besten kaputt machen, ja. Ne? Damit er nicht wieder eingesetzt werden kann, ne? Ja, ein bisschen Schießerei, ne, auch eine relativ harte tatsächlich, ne, mit dem Typen, der dann auch die Handgranaten ziehen will, als er am Boden ist. Ich find's auch geil, dass er ihm auf die Füße schießt, weißt du? Das ist voll unfair, auf die Füße schießen. Ne? Und dann aber oben auf diesen
Ventilator, Kasten,
und, was das ist, ne? Ja, Ventilator, wie eine Klimaanlage, ne, und dass der auf ihn runterknallt und so, das ist schon echt krass. Und da machen die das ja, dass er diese Trauben, diese grünen Trauben, nennen wir es mal, ne, rausnimmt. Und ich musste so lachen, als er dann seinen Ausraster hat, Goodspeed, wo bei dem Toten unter dem Klimagerät das Bein zuckt.
Das
noch.
Ist, ne? Ja,
der ist das so normal? Kann
man nicht arbeiten.
Ist so geil. Ist das normal? Was? Dass ein Toter noch zuckt, das passiert manchmal. Dann sorgen Sie dafür, dass das aufhört. Was soll ich machen? Ihn normal töten? Das ist voll super.
Und dann sagt er auch noch irgendwie, ja, machen Sie sich von der Seite an. So, und dann, da hatte man eine Standpauke gehalten. Dann.
Ja, ja, er lässt ihn ja auch diese Trauben halten, ne, mit dem VX-Gas und so, diese grünen Glasdinger. Es ist so geil. Geil ist, wo er es ihm gibt und dann sagt, vorsichtig! Der Blick von Sean Connery ist so, da gibt dir jemand das, ne? Es hängt schon so runter, es ist Glas, es sieht total instabil aus. Du gibst es und in dem Moment, als du es nimmst, sagt er, vorsichtig! Ich
bin so erschrocken.
Ja, ja. Er sagt, wenn nur eine von dem Zeug fällt, sind wir sofort tot. Und dann beschreibt er nochmal halt, was passiert. Atmung, du bist gelähmt, dein Gehirn kann keine Befehle mehr in die Gliedmaßen übermitteln. Deine Lungen verätzen, deine Haut verätzt. Ganz, ganz schlimmer Tod halt, ne? Und also geil, wie Sean Connery das hält. Super. Vorsichtig. Naja, zwischendurch gibt es ja noch Funkkontakt, man versucht ja regelmäßig mit seinen Leuten in Kontakt zu sein. Das sind auch Führungskräfte, weißt du? Immer regelmäßig den Kontakt mit den Einheiten halten, weißt du? Und die antworten ja nicht mehr. Nee. Und ich fand's witzig, dass die nicht so getan haben, als sind sie diese Einheit, weißt du? Aber das ist der Vorteil, wenn du nur so eine kleine Gruppe hast, ne? Hallo, hier ist Frank. Wir haben keinen Frank dabei.
Mist.
Mike, ich meine doch Mike. Wir haben einen Mike. Nein, sehr gut, das bin ich. Nein, fand ich ganz gut. Dann merken sie ja, dass sie in der Leichenhalle noch diese, halt, naja, die sagen ja immer, wir haben noch Ratten. Dann das ist super, wo die dann alle loslaufen dahin, um die da zu jagen halt. Ne? Das ist so, Leichenhalle umzingeln, das auch mit der Musik und wo die dann alle loslaufen und
in dem Film gefühlt rennt dauernd jemand.
Ja, total. Das ist so. Es schreit auch ständig jemand, das hat mich total, das ist super, ne? Ja gut, dann gibt's noch weitere Action-Szenen, dann gibt's noch die Indiana-Jones-Referenz, ne, mit dieser, ne, mit diesem, mit, was ist das, so ein Wagen, womit man Steinkohle durch ein Bergwerk...
Aber ich habe nicht verstanden, was das auf einer Gefängnisinsel macht.
Ich habe
null
nicht
verstanden.
Und ich
das
auch
ging
nicht.
Ja auch relativ lang.
Das
waren ja nicht nur zwei Minuten.
Das ist ein ganz, ganz langer Teil jetzt von dem Film. Tatsächlich, also, die fahren da mit diesen Travianen oder Travinen oder was das auch immer ist. Ja. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wozu die da sind.
Ne? Ich fand, das hat da irgendwie nicht so reingepasst.
Nee, ich auch nicht. Ich hatte das Gefühl, die werden dann halt gejagt, ne? Und dann, das ist so ein bisschen Indie, ne?
Genau,
und
dann, oder dass die dann da im Kanal rumkriechen müssen, eine Ratte oder irgendwas sowas. Ne?
Ja. Und schießen aufeinander und dann schießt Goodspeed ja den einen Soldaten, der hat also seinen ersten Menschen getötet, ne, damit er, weil er Mason gerettet hat, der dann auch ganz verschämt dann aus diesem Metallding rausguckt, ne, aus dieser, das ist, dieser ganze Teil ist ja nur dazu da, um weiter Leute zu eliminieren auf der anderen Seite halt. Ja. Ne? Die dann halt gejagt werden. Aber irgendwie hat so, weißt du, als hätten sie gesagt, wir brauchen irgendwas Spektakuläres. Das geht nicht einfach nur mit Gängen oder so. Nee, wir brauchen da irgendwie sowas wie ein Bahnsystem oder ne, ein bisschen Schienen und, und irgendwie, weiß ich nicht. Und zwischendurch sind wir nochmal kurz im Weltraum.
Wenn der Film auch irgendwie in einem Bergwerk spielt, kann man das ja machen. Aber
Ja, auf jeden Fall haben sie ja etliche dieser haben überraschend viele von, ich glaube, 13 von diesen Sprengköpfen, ja, von diesen Raketen, ja, schon eliminiert, indem sie diesen Steuerungschip mitgenommen haben, ne, und dann wird ja draußen dann eine Geisel vorgeführt, ne, die wird ja dann zur Hinrichtung quasi rangeholt, dann gibt's eine Tonband durch, eine Durchsage ans Personal von Hammel, der sagt, wenn ihr euch nicht stellt und uns die Chips zurückgibt, dann werden wir hier die Person töten, sag mal, wer du bist, ich bin der und der, ich hab Kinder und so halt, ne. Und da musste ich sagen, da fand ich Mason sehr gut, der erstmal diese 13 Chips nahm, die Godspeed hatte und erstmal alle kaputt getreten hat.
Was?
Sodass gar keine Chance besteht. Das hätten die gleich machen müssen.
Und was ich da in der Szene auch interessant fand, also er tritt da ja irgendwie mit dem Schuh oder was er Stiefel hat, einmal drauf und man sieht irgendwie, die Hälfte trifft er gar nicht.
Ja,
also er,
keine
Ahnung, 4, 5 gehen vielleicht kaputt, der Rest liegt einfach daneben dann, ja.
Das ist eindeutig ein Schnitt, also es ist ein Schnittfehler und ein bisschen schlampig gewesen. Genau. Das ist mir auch aufgefallen. Na, er sagt ja dann zu Goodspeed, hier du holst, suchst jetzt die letzten drei und ne, entschärfst die und ich geh mal los und werde mal diesen Hammel aufhalten oder dir ein bisschen Zeit verschaffen. Und das habe ich erst auch nicht so ganz verstanden. Er ruft ihm dann noch was nach mit dem Anderson-Kopf. Ne? Das habe ich nicht. Nee, ich auch nicht. Und auch dieses Umdrehen von ihm mit dem Daumen hoch ist zwar ein gutes Meme, aber weißt du, und dann geht er in den Rauchnebel rein. Ne? Habe ich nicht ganz verstanden tatsächlich, warum er das macht. Ne? Dann geht er ja noch durch die Alcatraz-Zelle, wo die ganzen Leute drin sind und sagen, hilf uns, lass uns raus und so. Ne? Er geht ja dann nur durch und stellt sich quasi Hammel. Ne? Und dann gibt es die einzige Szene und ich habe gelesen, dass die nachträglich tatsächlich erst geschrieben wurde, diese Szene.
Okay.
Weil sie irgendwann bei den Dreharbeiten gemerkt haben, ey, unsere Antagonisten, die stoßen gar nicht aufeinander in dem ganzen Film.
Mist.
Nur einmal, ganz kurz, am Ende, nur wirklich einmal, wenn sie Hammer aus dem Gefecht rausziehen und fragen, wo der letzte Sprengsatz ist, da sagt, also wo er sagt, hier beim Turm.
Ja.
Ne, das ist das einzige Mal, dass die zusammen im Bild zu sehen sind. Und gesagt, das ist ja eigentlich ein bisschen wenig. Ne? Und dann haben sie quasi die Szene, und die ist aber sehr, sehr gut, finde ich tatsächlich, ne, wo er ihm dann sagt, wer er ist und Captain und Pipapo und dass er ne, kein Bruder im Geiste von ihm ist und so, sagt er, ich bin der letzte Überlebende von der Einheit und so und aber ganz ehrlich, was sie hier machen, für mich ist es totaler Wahnsinn, was sie hier machen. Sie sind hier nicht im Krieg, das hier ist kein Krieg, ne, das sind Zivilisten, ne, also und ich halte sie für einen Idioten, ne, so ein bisschen. Und da musste ich sehr lachen, weil Hammel dann auf einmal anfängt, er lächelt ihn an dann in dem Augenblick. Ne? Ich glaube, er hat ihn verstanden so ein bisschen. Ne? Er fällt natürlich auch in seinen Pathos zurück, wenn er dann sagt, ja, aber der Baum der Gerechtigkeit muss ab und zu mit dem Blut von Patrioten gewässert werden.
Thomas Jefferson.
Oh ja, und dann ne, irgendwie, also ich weiß nicht mehr, was dann, hast du dir aufgeschrieben, was dann noch Mason
genau, sagt? Genau, Mason sagt dann ja hier, Patriotismus ist die Tugend der Boshaften, Oscar Wilde.
das ist super.
Jetzt wird hier ein literarisches Battle, ja.
Ja, genau. Und dann, er macht es ja, indem er ihn dann in den Nacken schlägt, und er geht dann halt auf die Knie und er sagt, oh, danke für den schlagenden Beweis halt, ne, und so. Und dann sagt er, hey, die sind alle zerstört, ne, du willst uns doch jetzt nicht wirklich hinrichten, und deutet auf ihn und die auf die Geisel und da merkt man schon, das tut er nicht halt, ne? Goodspeed wird mittlerweile dann, der ist noch dabei, irgendwie noch eine weitere zu, Rakete zu entschärfen. Das gelingt ihm auch, aber er wird dann von zwei Wachen erwischt halt, ne?
Die seilen, sehr geil. Ja, die seilen sich so ab, ne? Irgendwie von
ja,
oben.
Von der Decke. Die haben unter der Decke Kopf übergehangen. Total super. Total super. Das Glück, dass wir dir nicht die Kehle durchschneiden, denn der Chef will dich persönlich haben. Aber selbst die Szene gibt's da nicht, weil er ist ja dann in der Zelle. Und dann singt er ja so ein Lied und während Mason oben dabei ist, er ist ja eine Zelle über ihm, ne? Ja. Und dann macht er sich ja aus Streifen irgendwie so ein Seil und wirft dann was, um diesen Hebel runterzulegen, der die Zellentür öffnet. Und da musste ich sehr über Connery, über Cage lachen, der unten dann in seiner Zelle liegt und sagt, das ist alles hier so ein Schwachsinn. Ne? Wie gesagt, ganz ehrlich, sie sind irgendwie von dieser Insel runtergekommen. Sie sind durch diesen Tunnel da und dahin, Abwasser, papapa. Dann haben sie sich durch dieses Feuerding gerollt und so. Aber wie zur Hölle sind sie aus der Hölle Zelle rausgekommen?
Zolls fetten Arsch sind sie aus ihrer Zelle gekommen.
Wie geil, dann die Zellentür aufgeht und Connery, also Mason reinkommt und sagt, das ist Berufsgeheimnis. Aber eigentlich, das kann ja doch, kann das so einfach sein? Also,
nicht,
aber er hat ja nur aus seinem Bett ein paar Streifen gezogen, die zusammengeknotet und die geworfen quasi und damit den Hebel erwischt und den Hebel umgelegt. Weißt du?
Das ist schon, ja, sehr komisch. Was ich aber auch komisch fand, dass da irgendwie nicht mal wenigstens, dass da einer von dieser Truppe da von Hammond, von Hammel abgestellt wird, da irgendwie Wache zu schieben. Es muss ja nicht alle, einer, der da immer mal so gar nichts.
Einer hätte gereicht.
Weil das sind ja 81 Leute, da kann ja auch, vielleicht sind da zwei Polizisten drunter oder auch Soldaten, das weißt du ja nicht.
Also, einer hätte gereicht, den da hinzustellen.
Einmal dahin stellen oder irgendwie. Nee.
Ja, die haben die wirklich da drin, unbewacht drin gelassen. Ja. Deshalb konnten sie jetzt entkommen. Währenddessen wird ja Plan 2 vorbereitet. Ne? Wir sehen dann die Soldaten, ne? Die dann die Flieger scharf machen und ihren Einsatzbefehl bekommen, um das Thermitplasma auf The Rock loszuwerden. Also, das fand ich übrigens auch geil, diese Anspielung, weil Mason sagt, bevor sie zum Einsatz gehen, sagt er auch, auf Deutsch sagt er ja, ja, das ist halt, das wird jetzt hier eine Sache zwischen The Rock und einem harten Hund. Das ist auch so geil. Between a rock and a hard place. Das ist ein schöner Insider gewesen. Nee, auf jeden Fall wird ja dieser Einsatz vorbereitet, um diese ganze Insel dann wegzusprengen und man wartet aber noch auf den Befehl des Präsidenten. Mason will ja dann zwischendurch abhauen, ne? Und da muss ich sagen, das fand ich auch vom Timing komisch. Mason geht unten weg und sagt, er hat Hummel in die Augen geguckt und der wird's nicht tun, ja, der Mann ist Soldat. Der wird's nicht tun. Goodspeed hat ja total recht, wenn er steht ja dann hinten aber voll weit weg, ne? Und sagt,
sie
ja,
haben
aber darauf,
in Augen gesehen,
ne? Ja, aber darauf kann ich mich nicht verlassen. Ich muss sicher gehen, dass er es nicht macht. Und dann sagt er, ja, schrei doch noch mehr rum, den wird sicher einer in den Arsch schießen. Und dann ist er aber sofort hinter ihm.
Stimmt, ja.
Ja, obwohl er eigentlich, da war locker 50 Meter unter, auf einmal ist ganz er aber schnell hinter ihm. Ja, 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 ganz schnell rangerannt, genau. Und hat halt gesagt, nein, hier, du musst noch mit zurück. Und er sagt, nein, tue ich nicht und so. Hey, auf dich wartet was, auf dich wartet, du kannst deine Frau und dein Kind bald nerven, aber auf mich wartet dann nur Gefängnis oder der Tod, was so ungefähr dasselbe ist und so. Beim Versuch, ihn aufzuhalten, dann schlägt er ihn ja noch in den Magen, aber sagt hier, nee, ich hau ab, ne? Ich werde jetzt hier wieder weg. Ich schwimme weg wie damals. Ich habe mir geschworen, nicht auf Alcatraz zu sterben. Und Goodspeed sagt, ja gut, dann mache ich das alleine. Ich war 3 Wochen auf dem Schießstand. Ich schaffe das hier alleine, das ganze Platoon. Ich mache das ganze Platoon weg. Also so witzig, weil er dann so ein bisschen großmäulig ist aus der Not heraus, aber nur eine Sekunde später geschnappt wird. Ne? Weil er geht ja dann nur um die Ecke und dann ist ja schon so ein Typ, der ihn sieht und dann sehen wir, wie er kniet. Und dann stellt er ja diesen, auch eine improvisierte Szene, dem Typen diese Frage, Papier, Glas oder Plastik? Glas oder Plastik? Willst du hier raus in einen Plastiksack? Ich habe das, auf Deutsch wirkt das nicht so ganz. Ja. Weil er sagt, willst du hier raus in einen Plastiksack oder Glas? Hä? Ne? Also Glas oder Plastik. Ne? Und dann sagt er, hey, gib mir doch einfach die Waffe und dann entschärfen wir das ja alles.
Das, ne? Das ist ein,
ja. Zack. So und dann, genau, Mason taucht auf, bricht ihm das Genick und reicht ihm die Knarre nach vorne. Das ist so super, wie er dann auf einmal auf seinem Schulter das Gewehr hat und sagt, ah, wissen Sie, weißt du, als ich hier durch die Bucht geschwommen bin, da war ich in deinem Alter. Ich bin eher am Arsch.
Ja, er resigniert etwas.
Ja, das hat er sich schnell dann überlegt.
Was,
ne?
Ich mich auch irgendwie gefragt hatte, weil die sind da ja irgendwie mit den Tauchanzügen und da angekommen und die haben ja normale da, was, M16 Sturmgewehr oder so. Warum haben die nicht einfach auch Gewehre, weil das ist ja so auch verdeckte Operation oder man will ja jetzt nicht alle da alarmieren, sage ich mal, selbst wenn man jemanden tötet, wieso die da keine Schalldämpfer haben. Das hatte ich, ich weiß nicht, ob die unter Wasser vielleicht kaputt gehen, keine Ahnung, kann auch sein.
Ja, ja, aber und ist mir hätte Mason, gut, hätte Mason nicht mit dem Taucheranzug, na gut, aber er hätte trotzdem die Strecke schwimmen müssen, ne? Muss man, hätte er trotzdem durchgemusst. Er hat sich's relativ schnell überlegt, dafür, dass er eben noch weggegangen ist, weißt du, da ist nicht sehr viel Zeit vergangen, ne? Ja, zwischendurch merkst du ja schon, dass die Söldner ungeduldig werden und endlich abschießen wollen und ja auch dem General endlich abschießen
wollen. Wo bleibt der Abschießbefehl, Sir?
Und wie geil sie Hammel auch immer wieder auf den Sack gehen mit so, ich wollte Ihnen nur die Uhrzeit mitteilen, Sir.
Ich weiß genau, wie spät es ist.
Ich weiß genau, wie spät es ist. Noch 3 Minuten, dann sind diese 24 Stunden um. Wie gesagt, ich finde 24 Stunden eigentlich, es geht ja um das Frei. Also ihm geht es ja darum.
20 sogar mehr? Ich
überlege gerade. Nee, es sind 24 Stunden. Aber es geht ja darum, dass 100 Millionen Dollar von einem Konto auf ein anderes transferiert werden. Weißt du? Also, da ist doch 24 Stunden noch recht lang. Weißt du? Na gut, die hat noch kein PayPal oder so, weißt du? Aber trotzdem, oder? So ein bisschen lang, dass er ihnen so viel Zeit gibt. Na gut, die brauchten halt die Zeit, um die Crew zusammenzustellen, ne? Ja, das ist es halt. Auf jeden Fall ist es witzig, wie seine Leute ihm schon so ein bisschen, ne, sagen, ah Mensch, hier, übrigens, hier, ich wollte nur, dass ich nicht die Zeit vergessen, Sir. Ne? Und man merkt, er will das auch nicht und so. Und dann, dann macht das dann trotzdem, ne, und hat ja auch sein Gespräch mit seinem Freund, ne, also mit David Morse Roller. Also uns wird ja dann so erzählt, dass Tom Baxter, also sein Major, dass das sowas, mit dem hat er schon alle Kriege irgendwie, alle Einsätze so zusammen gemacht,
die sind
Freunde. Genau, die sind gute Freunde halt, ne? Und dann wird die eine Rakete losgeschickt und die Rakete soll halt ins Stadion treffen, ne? In das vollbesetzte Stadion, wo ich mich auch gefragt hat, eine Chance, das irgendwie abzuwehren, abzuschießen über dem Wasser, das hat's nicht, das gibt's nicht. Also
ich weiß nicht, gute Frage. Wahrscheinlich geht es, aber dann würde das sich trotzdem,
Ja, also aber, Mason, Goodspeed sagt ja auch zu dem Typen, wenn der Wind sich dreht, erwischt es uns trotzdem. Ja. Ne? Also es ist ja trotzdem Giftgas, was austritt und so. Aber naja, vielleicht, also die machen halt so gar nichts.
Nee,
die warten und... Also der einzige Plan ist die Einheit und alles platt machen. Aber so, wie gesagt, großflächiges Evakuieren, vielleicht keine Events machen, in denen Leute sich zusammenrotten. Ein bisschen Abstand wäre nicht schlecht gewesen. Aber dann haben sie wahrscheinlich gedacht, dann haben sie bald die Leute, die Plätze voll mit Leuten, die dagegen demonstrieren. Ich lass mich doch hier nicht mit diesem VX-Gas, lass ich mir doch hier nicht
erzählen. Habe ich denn nie von gehört, so ein Quatsch?
Also ich kenne Leute, die haben das überlebt. Nee, also ich lasse mich hier nicht in meiner Freiheit beschränken. Nur wegen dieses VX-Gas soll mir erstmal sagen, wer hier Babbo ist.
Genau.
Ne? Und weißt du, so war wir, davor hatten sie Angst wahrscheinlich. Und dann ist ja dieser Anflug der Rakete, ne, auch so völlig ohne irgendetwas auf dieses Stadion. Und Hammel bricht halt ab, ne? Er tippt einen Code ein, die Rakete schwenkt ab und geht im Meer nieder, ne? Wird im Wasser versenkt. Harmlos unter Wasser ist sie quasi neutralisiert halt, ne? Und dann fangen seine Leute an, halt Fragen zu stellen. Ne? Hm. Wieso hast du abgebrochen? Was soll das Ganze und so? Und bevor das oder während das passiert, ist auch diese sehr pathetische Szene mit dem Präsidenten, der jetzt diesen Einsatzbefehl gibt, ne? Der dann nicht einfach nur sagt, ja, ne, ihr könnt jetzt das einsetzen und die Insel quasi wegsprengen, denn auch diese ganz große pathetische Rede, so muss halt ein US-Präsident.
Fast eine Fernsehansprache irgendwie, ne?
So. Ja, aber alleine in seinem Zimmer.
Ja.
Und dann nimmt er erst den Hörer. Das hört ja keiner außer er. Weißt du?
Er ist für sich selber irgendwie, für sein Gewissen oder.
Genau. Wie schon Jefferson einst sagte.
Das war,
weißt du? Und dann nimmt er halt den Hörer in die Hand und sagt, ja, los Jungs. Das ist die schwerste Entscheidung in meinem Leben. 81 Menschen gegen 1 Million Menschen, das aufzuwiegen, ist die schwerste Entscheidung meines Lebens. Und dann gibt er dem General ein bisschen Props, dass man ihn halt zu lange ignoriert hat. Gute Menschen. Es wird ja immer wieder gesagt, dass der Mann ein Veteran ist und er wird sogar von dem Typen vom Militär auch gesagt, der ist ein Mann von Ehre.
Ja. Was ich interessant fand an der Szene, also man sieht ja kurz das Oval Office, also weißes Haus von außen für ein paar Sekunden. Ich fand es merkwürdig, aber es fiel mir auf, also die US-Fahne war da auf Halbmast. Ich weiß nicht, wann die das gefilmt haben oder ob das Archivmaterial war. Da müsste, also irgendwas davor irgendwie weltgeschichtlich passiert sein, nehme ich mal an. Also weil das ist ja, macht man ja nicht
so aus Spaß. Weil die halten das ja auch noch geheim, halt die ganze Sache, ne? Ja, das
da war stimmt, vielleicht irgendwas im reellen Zeitgeschehen.
Ja. Naja, auf jeden Fall, die Söldner fangen sich ja jetzt an, die Fragen zu stellen und sagen, hier, was ist los und so, warum hast du abgebrochen? Und die haben ja auch nur noch eine Rakete übrig nach den ganzen, wie gesagt, Goodspeed und Mason haben ja relativ viele ausschalten können. Also ich fand das auch krass.
Aber man sieht das fand ich auch interessant, weil, wie viel waren das, 15 Raketen oder 20?
16, 13 hatten sie, eine ist irgendwie dann
Und gefühlt sieht man eigentlich nur, wie so vier ausgeschaltet werden. Ja. Das ist so, haben sie ganz schnell irgendwie geschafft, ne?
Ja, wird so erzählt. Und dann sagen die halt, dann kommt ja Hammel mit dem, ich hatte das nie vor, das durchzuführen. Ich bin doch kein Wahnsinniger. Wir haben hoch gepokert, ne? Fordern Sie mehr Zeit? Nein, die Sache ist erledigt. Hier, wir holen uns ein paar Geiseln, Flug, wir haben unseren Hubschrauber, wir hauen hier ab. Ja, aber was ist denn mit dem Geld? Es wird kein Geld geben. Wir haben gepokert und wir haben halt verloren. Und er sagt, ich bin doch kein Wahnsinniger, ich habe doch nicht wirklich vor, diese Leute in diesem Umfang zu töten.
Das ist auch so ein Satz, der sich irgendwie eingebrannt hat, fand ich will für diesen Job bezahlt werden.
Ja, richtig, Tony Todd, ich will für diesen Job bezahlt werden. Ja, aber das sind halt die Söldner. Ja. Ne? Also denen hast du gesagt, die haben auch alles zurückgelassen. Ne? Die können nicht mehr ins Militär zurück. Ne, die wissen, die haben sich darauf vorbereitet, dass sie das Land verlassen müssen, dass sie dann irgendwie Geld haben werden.
Und genau, stimmt. Der Plan ist ja irgendwie, dass die sich absetzen in einem Land, was kein Auslieferungsabkommen mit den USA hat.
Ja. Genau, du kannst ja nicht du kannst ja dann nicht zurückkommen. Du kannst ja dann nicht sagen, hier, Lungs, die hatten ein langes Wochenende. Was war denn? Ach, nichts.
Keine Ahnung.
Ne? Ja, keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern. Ich brauche mehr Details. Ja. Nee, aber das ist, und dann ne, setzen sie halt den General fest und dann wird noch der junge Offizier, dann verhaften sie ihn und so, dann halten sie sich gegenseitig alle erstmal mit der Waffe in Schach, ne? Ja. dann wird noch David Morse Charakter so, der muss sich jetzt entscheiden und man denkt erst, er entscheidet sich gegen den General, weil er eben die Waffe an den Kopf hält und sagt, es war mir eine Ehre, in meinem Leben war es die größte Ehre, mit ihnen zu dienen, diese ganze Militär, dieses ganze Militärgedöns.
Und der Wein ist ja auch Mason und Goodspeed, ne? Die gucken sich das ja alles durch so eine
Luke, genau, oder was das ist. Eine Luke, eine Klappe. Ja, wie so ein Briefschlitz.
Sie haben Post hier, zack, einwerfen.
Ich fand's auch witzig, dass die beiden sich das angeguckt haben und sich auch dann nebenbei noch angucken. Also immer mal so einen Blick und so zu zwinkern. Ja, und dann geht die Schießerei halt.
Ich glaube, sie schießen sich halt gegenseitig. Aber sie warten ja auch darauf, ne, dass die sich wahrscheinlich selber
dezimieren. Ja, genau.
Das sieht so aus irgendwie.
Ja. Taktisch war es clever, sie holen dann noch Hammel, den ziehen sie noch nach hinten und so, fragen ihn, wo die letzte Rakete ist und er sagt, oh Gott, was habe ich getan und so und sagt, die steht halt ne auf dem Turm, natürlich ganz oben, auf dem Leuchtturm und dann stirbt er. Ne? Und somit haben wir hier den in Anführungszeichen Bösewicht, Antagonisten und der hat keinen Endkampf mit den Guten im Prinzip in diesem Film. Ja. Ne? Ne, also eine Konfrontation körperlicher Art mit Schießerei, wo er, ich glaube, einmal abschießt oder zweimal und dann ansonsten, er hat am wenigsten getötet eigentlich direkt in dem Film.
Ich glaube, der hat auch eigentlich nur einmal, glaube ich, geschossen. Das war, wo sie angekommen sind und dann schießt er pff, und sie sind jetzt hier auf The Rock, wir inhaftieren, also wir,
ne, die stimmt. Oder? Am Anfang. Da musste ich tatsächlich lachen, als die alle in den Gefangenenzellen sitzen und die dann gehen ja dann militärisch unten lang, als wenn das nicht schon reicht, dass alle hingucken.
Ja.
Trotzdem muss er noch diesen Warnschuss in die Luft abgeben. Ist ein Warnschuss in die Luft in einem geschlossenen Raum eigentlich eine gute Idee?
Ich glaube nicht, aber.
Ich glaube auch nicht.
Es war ja eine hohe Decke, deshalb geht es in
Ordnung. Ja, also der Schall hat sich verschallt und drauf. Ja, auf jeden Fall versucht man jetzt, Hammel ist tot und jetzt versucht man die letzte, es gibt noch ein bisschen Schlägereien mit den übrig gebliebenen Söldnern, ne, die letzte Rakete ist halt oben, die versucht Goodspeed noch zu entschärfen, das gelingt ihm auch. Dann gibt es dann auch noch diese theatralische Szene mit der einen, weißt du, also mit dieser einen Kugel, die runterfällt, auf seinem Fuß landet und dann nach vorne rollt.
Das fand ich interessant, weil wie ich es wahrgenommen habe, hatte die Kugel so eine Geschwindigkeit, dass sie eigentlich da runterrollt und dass er gar nicht mehr so schnell die da praktisch von abhalten kann, ne, der Goodspeed. Also hatte
das passt so nicht. Nee, das passt auch nicht. Er musste ja die ganzen anderen, die Traube, das ist ein guter Vergleich, die musste er ja erstmal hinlegen, ohne dass sie erschüttert halt.
Genau, ne? Aber es ist auch so eine Fehlkonstruktion, dieses ganze Ding, dass das irgendwie so instabil und dass das nicht
irgendwie... überhaupt, die Dinger sind ja auch so ausgeliefert worden. Die sind ja dafür da, für diese Raketendinger, ne? Ja. Ich habe mich gefragt, ob die so traubenmäßig in Glas aneinander zu hängen, ob das tatsächlich so transporttechnisch der klügste Weg war.
Es ist
oder?
Weil die wenn kleinste so Erschütterung wahrscheinlich auch, wenn du da in San Francisco rumdüst mit einem Humvee oder so, das geht doch schief. Also.
Oder? Das ist total krass. Ja, er tötet ja noch die beiden verbleibenden Söldner im Prinzip, Tony Todd. Bei Tony Todd musste ich ein bisschen lachen, weil das ist einfach sehr too much. Ne? Wenn er dann vor der Rakete steht, ne? Und er sagt, kennst du Elton John? Ich höre keine Weichei-Musik. Das ist schade. Er hat Rocketman gesungen. Und du bist es jetzt, der Rocketman. So, und er steht immer noch vor dieser Rakete und dann drückt er diesen Startknopf und dann reißt diese Rakete Tony Todd raus aus dem Fenster. Ja. Die Rakete fliegt halt ins Wasser und er fällt halt auf so eine unten bereitstehende Stange, die da stand.
Genau, hat eine hingestellt. Ne?
Aber komm, wenn du vor der Rakete stehst und er sagt, kennst du Rocketman von Elton John? Ich höre keine Schwuchtelmusik oder sowas. Er sagt sowas so in der Art. Ne? Ne? Also keine Weichei-Musik. Und er sagt dann, ja, aber du bist es. Du bist der Rocketman. Das wäre geil, wenn Rocketman noch gespielt worden wäre in dem Augenblick. Und der andere Typ, ne, der bekommt es richtig dicke, denn der muss ja diese Kugel schlucken und dann wird ihm dem haut er ja, als er ihn wirkt, ne, diese Kugel in den Mund und haut ihn dann gegen das Kinn und dann wird diese Kugel zerbissen und dann. Und das war auch eine Szene, ich glaube, die habe ich tatsächlich jetzt zum ersten Mal so richtig gesehen, wie sich so seine Haut verätzt und alles.
Die war bestimmt gekürzt, das kann gut sein.
Ja. Nein, die war bei Disney Plus Uncut drin tatsächlich. Tatsächlich. Ich glaube, jetzt, das kann ich sagen, jetzt habe ich sie auf Disney Plus das erste Mal richtig gesehen. Also schon, das ist schon sehr, sehr krass. Und dann ist das Zeug ja auch mit dem Zeug in Kontakt gekommen und jetzt muss er sich ja diese Spritze setzen. Ne?
Ja.
Diese Spritze und dann robbt er noch so an die Seite. Diese Spritzen haben die ja alle mitbekommen und so und dann muss er sich das ins Herz halt, die Spritze setzen. Mit dieser mega langen Nadel. Ne? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich könnte das nicht. Ich glaube nicht, nee. Gut, wer weiß, wenn man in so einer Situation ist. Aber sich das ins Herz stechen, ich würde es wahrscheinlich nicht mal treffen. Er hat 18 Mal auf sich selbst eingestochen. Weißt du, dann liegt er da und krümmt sich vor Schmerzen und so. Und dann hat er noch diese Flashbacks, ne? Weil er sieht ja dann im Hintergrund, sieht er ja im Himmel was blitzen, das sind die Flieger,
genau.
Ne? Die angeflogen kommen und so. Und das sind, glaube ich, fünf Flugzeuge.
Interessant, genau. Ja? Es sind fünf und es wechselt immer. Es sind mal fünf, mal sechs und mal vier, glaube ich. Ich weiß nicht warum, aber es ist so.
Mir ist beim direkten Anflug ist mir aufgefallen, dass einer fehlte. Am deutlichsten sieht man, dass es fünf sind, wenn die unter der Brücke durchfliegen. Da sind es definitiv fünf. Genau. Ne, das sind F-18 Hornets, ne? Ja. Ne? Genau. Aber ich habe gelesen, aber auch nur, dass die Air Force selber keine Hornets hat. Ja. Aber es sind Air Force-Piloten. Ich glaube das jetzt einfach mal. Ne? Auf jeden Fall erinnert er sich noch, dass ihm gesagt wurde, wenn die Mission geschafft haben, sollen sie grünen Rauch.
Genau.
Und er hat dann diese Leuchtkugeln und dann gibt es diese ganz pathetische Szene, ne, wo er dann schon diese Leuchtkugeln anmacht, sich noch vor Schmerzen
krümmt. Zeitlupe, von muss man erwähnen,
Zeitlupe, die beige Zeitlupe und nach draußen rennt, sich hinkniet, erst von unten gefilmt wird und dann diese grünen Fackeln, Rauch, ein bisschen lächerlich wenig Rauch aus diesen grünen Dingern rauskommt, ne. Es fehlte eigentlich nur noch, dass die US-Flagge im Hintergrund weht, oder?
Ja, wobei die wehte ja, als die Flieger gestartet sind. Ganz merkwürdig, da war so eine Riesenflagge da auf einmal.
Da ist immer eine Riesenflagge da. Weißt du, das ist so. Ihr habt doch eure Flaggen vergessen. So. Witzig war auch, beim Anflug siehst du ja, du siehst ja noch die Typen vom Festland, die mit diesen lächerlich großen Fernrohren alles beobachten und die sehen ihn da. Dass er, ne, weil dieser Rauch ist echt wenig.
Ja.
Also, ich habe gesagt, dann hätten die nicht ein Funksignal abgeben können oder so. Ich meine. Und dann sagen sie, grüner Rauch, wir haben einen Papst. Weißer Rauch war das, ne? Nee, schwarzer Rauch war das. Nee, auf jeden Fall, grüner Rauch und so. Dann versucht man noch den Anflug abzubrechen, aber einer der Piloten hat schon aufs Knöpfchen gedrückt, dann gibt es eine Explosion, aber nur im hinteren Teil der Insel. Aber es reicht, dass Mason erstmal von der Druckwelle, Goodspeed von der Druckwelle von der Insel geschleudert wird und ins Wasser fällt.
An der Szene nicht so ganz verstanden habe, also man sieht ja dann, wie das explodiert und der Flieger praktisch voll nach oben dann auf einmal fliegt. Das macht keinen Pilot, nachdem er irgendwie eine Rakete abschießt oder eine Bombe abwirft. Das ist einfach, das war ein Kunstflieger, aber nicht in einem Kampfeinsatz.
Nein.
Würde das keiner so machen, glaube ich. Also.
Nö, das glaube ich auch, aber es macht jemand, der für Michael Bay eine gute Einstellung
machen möchte. Das ist richtig, ja. Und da hatte ich auch das gesehen, wie sie das gedreht hatten, diese Explosion. Damals gab es nämlich kein Greenscreen, sondern die hatten Bluescreen. Das gab es damals noch. Ist ja jetzt eher auf Greenscreen, denke ich, alles umgestellt. Und die hatten irgendwie so die höchste Kamerakran oder Kran einfach, was sie da gefunden haben, war der 40 oder 50 Meter hoch sogar. Und dann haben die da halt irgendwas runtergeworfen, was ja dann so explodiert. Und das ist praktisch die Szene. Und dann haben sie dann später dann den Flieger da so reingesetzt, ja.
Das sieht schon geil aus. Aber es wird halt der hintere Teil getroffen, der Insel, also nicht der vordere, wo halt die, wo der Gefangenentrakt ist und so. Und Goodspeed ist jetzt aber bewusstlos im Wasser. Mason springt rein. Somit haben wir auch nochmal Sean Connery, sehen wir nochmal im Nass im Wasser. Ne, der zieht Mason raus halt. Ne, und dann haben die beiden ja ihre, ihre Verabschiedungsszene, wo dann jetzt der Funkkontakt hergestellt wird. Wie gesagt, der grüne Rauch war ja effektiver als der Funkkontakt. Ja. Warum hat er nicht gleich gefunkt? Wäre viel besser gewesen irgendwie als dieser grüne. Das hoffentlich sieht einer diesen bisschen grünen Rauch da halt. Ne? Naja, auf jeden Fall sagt er dann, ja, hier, den Gefangenen ist nichts passiert. Alle haben überlebt. Also ich bin nicht da, ich habe sie nicht gesehen, aber ich vermute das mal. Muss er ja, weil, oder?
Ja. Ne? Was ich und Mason steht auch noch neben mir ihm. Dann gedacht habe, irgendwie, man sieht die ja alle da in diesem Zelt irgendwie normaler. Also oft hat man in so Filmen dann auch, finde ich jedenfalls, so Szenen, wie man sieht, dass irgendwie die Entführer die auf eine Toilette oder, weißt du, so Essen geben. Das sieht man in diesem Film null. Das fand ich auch
irgendwie gar nicht interessant irgendwie. Nee, das kommt gar nicht ganz vor. Ehrlich. Nee. Ja. Absolut, das überhaupt nicht. Da wird,
keine Zeit.
Dieser Teil wird 24 Stunden, ne? Also da, einer von den 17, der war nur für das Versorgen, der hat sich super um die. Was ist eigentlich aus Ranger Bob geworden? Der hätte noch, der hat ja einmal in der Zelle noch was abgekriegt, ne? Da wurde ihm ja noch von der resoluten Dame gesagt, ich darf halt keine Waffe tragen. Ich habe zu Hause eine Waffe, ich das gewusst, hätte ich sie mitgebracht.
Danach sagt sie gleich, Hilfe!
Ja. Auf jeden Fall wird Daya Mason sagt halt, Goodspeed sagt ja, dass halt die Gefangenen überlebt haben und alle eliminiert sind und auch keine Raketen mehr flugfähig sind und dann wird er gefragt, was mit Mason ist und er sagte, der ist tot. Und dann guckt ihn an, sagt, der ist tot und so. Kriegt dann noch so ein bisschen dann dieser, weißt du, dieser, ich will verstehen uns Bro Blick, ne, und er gibt ihm noch diesen Zettel und dann haut er ja ab, ne, und auf diesem Zettel sagt er, hey, Kirche, sagt er, wo war, ja, ich werde jetzt meine Freundin heiraten und dann wollen wir nach hier irgendwo auf eine Insel, ne, und dann sagt er, nee, fliegen, geh doch mal dahin.
Ich empfehle das.
Er, ne, genau, und da ist diese Kirche und in dieser Kirche ist eine Holzbank und in dieser Holzbank, dritte Reihe irgendwie, ist die Innenhohl und da soll er mal hin. Was ist da etwa, sind da etwa diese Mikrofilme, denn er hat ja in seinem ganzen Leben, also in seiner ganzen Knast hat diese Mikrofilme nie rausgerückt, ne, weshalb er im Knast gesessen hat, die er gestohlen hat, ne. Weil er mit der Begründung, dann hätten ihn getötet.
Genau.
Ne? Also ein bisschen weit, vielleicht ein bisschen, naja gut, die haben ihn aber auch so lange ohne Verhandlung sitzen, da drin sitzen lassen. Ne? Es war ein anderes FBI, wie Womack sagte. Ne? Ja. Die Szene dann ist tatsächlich sehr schön. Dann kommt ja noch der Dings an, der hier, der Paxton und sagt hier, alles okay mit dir und so, ja, ja, alles gut. Und Womack kommt ja nur an und interessiert
mit seinem gebrochenen Arm sogar, ne? Oder?
Ja, mit einem gebrochenen Arm, ja, ja. Und sagt, wo, was ist mit Mason? Und er sagt, ja, der ist verdampft. Wie verdampft? Verdampfen Menschen einfach so, oh ja, Menschen können verdampfen.
Oh ja.
Und so. Aber das ist so geil, aber das ist super, weil ich glaube, Paxton weiß genau, dass das nicht
also
so ist.
Also man sieht es, glaube ich, an seinem Gesicht, er kennt es ja auch so halb, ne? Das, die verstehen sich ohne Worte eigentlich, ja. Das ist echt
absolut. Und er sagt es ja auch zuerst, ne? Es verdampft. Wie, verdampft? Verdampfen Menschen einfach so? Das finde ich total das super. Oh ja. Das ist total super. Und dann ist ja schon diese letzte Szene mit dieser Kirche, wo sie die Adresse von Mason gekriegt haben, wo wir sehen, wie Goodspeed da rausrennt, verfolgt vom Priester, der sagt, ne, ja, Plünderer und so. Und er hat offensichtlich diese Mikrofilme aus der Kuhle da geholt und seine Frau, denn es steht ja Just Married an diesem schönen Auto, was sie auch erwähnen, der Volvo, ne, der ockerfarbene Volvo, ne?
Stimmt,
das wird ja, glaube ich, auch oder beige,
ne? Beige oder irgend sowas,
ja. Ja, der beige, genau. Die wartet schon auf ihn, er springt rein, sie fahren weg, ne, und dann guckt er sich ja beim Wegfahren noch diesen Mikrofilm an und sagt, Mensch, Schatz, willst du wissen, wer Kennedy wirklich erschossen hat?
Ja.
Ja. Ja, krass, tatsächlich. Ende dann
auf jeden
ist,
Fall.
Ja. Dann steht noch da, dass der Film Don Simpson gewidmet ist, der halt gestorben ist während den Dreharbeiten, also der Produzent, ganz übel gestorben ist, halt auch so, also Drogenmissbrauchsgeschichte.
20 verschiedene Drogen hat man in seinem Körper.
Ja, ja, 20. Hallo? Ja, ja.
Wie geht das denn überhaupt? Aber,
okay. Ja, 20 verschiedene. Es gab eine Auflistung, dass es, wo sie gesagt haben, es gab wenige, die er nicht drin hatte, die zu der Zeit kursierten. Ja. Das ist schon krass. Das ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Ja. Tja, nee, und da endet quasi dieser großartige Film tatsächlich.
Ja, und ich fand auch, trotz seiner Länge hatte er wenig Längen. Es klingt komisch, aber wie gesagt, ich fand, was du ja auch gesagt hast mit dieser Szene da, mit diesem Bergwerk-mäßig, das, ich fand, das hat null in diesen Film gepasst. Das, weiß nicht, diese 10 Minuten oder was, das hätte es jetzt nicht gebraucht, aber sonst fand ich, hatte der Film wenig Szenen, die ihn einfach lang wirken lassen. Mhm. Auch was mit der guten Filmmusik, denke ich, auch zusammenhängt. Ne?
Und ja.
Dass der Regie-Antagonist auch menschlich ist und nicht nur ich bin böse und ich will Geld oder so, sondern dass er mehrere Facetten auch hat. Ne?
Das ist schon genau, und dann halt dieses Duo Nicolas Cage und Sean Connery ist halt super. Also es ist Sean Connery nochmal in so einer Actionrolle gesehen zu haben, war echt Gold, war echt super. Das hat er echt toll gemacht, auch dieses Anspielen auf sein Alter war überall gegeben, ne, wo er sagte, irgendwann mittendrin wird ja gesagt, sie haben hier richtig Spaß dran. Ja, wenn ich mein sonstiger Alltag sieht immer so aus, dass ich ein Buch über Philosophie lese und hoffe, dass ich auf der Toilette, dass ich im Bad nicht belästigt werde. Aber er meint, mit zunehmendem Alter verliert er aber sein Sexappeal und er ist da nicht mehr so begehrt bei den Leuten. Ne, und so, also diese Altersanspielung, die er da macht und dass er auch mit seiner Tochter klagt, also dass er einfach so ein bisschen Zeit nachholen möchte halt, ne? Und dass er da schon ein anderer auch ist und natürlich auch diese Verbitterung von Hummel auch verstehen kann, na Hummel. Ja. Dass er sagt, er ist ja auch sitzen gelassen worden und man hat auch seine, dieses Band zerstört sich von selbst, ne, und die Regierung wird im Falle, weißt du, das siehst du in jeder Mission Impossible Folge und in jedem Mission Impossible Film, aber wenn man mal drüber nachdenkt, was das heißt, ist das schon ein sehr undankbarer Job, oder?
Ja, wäre nichts für mich.
Also, nee, also im Falle einer Gefangenschaft, ne, wird man ihr Haus verbrennen, ihre Tiere verprügeln, ne, und jede Kenntnis da ihre Tiere
Geburtsurkunde verbrennen, genau,
das wäre geil, wenn die Tiere verprügeln, ihr Auto, aber wirklich, weil wir sagen, den kennen wir nicht, ne, das ist ja auch ein sehr undankbarer Job, da muss man für geschaffen sein, deshalb hat er auch so eine gewisse Verbindung dazu und das passt einfach so gut mit diesem Agent, der da so 35 Jahre irgendwie im Knast gesessen hat, zwischendurch zwar mal draußen war, um ein Kind zu zeugen und auf ein Led Zeppelin-Konzert gegangen zu sein, aber
die wichtigen Sachen
ist schon... Super, und Nicolas Cage hat sich wirklich gut als Actionstar etabliert, weil diese Mischung, wie er sich weiterentwickelt, zu dem am Anfang völlig Überforderten und der aber eigentlich Bock hat, ein bisschen mehr zu machen, zu jemanden, der dann auch zwischendurch fast schon so ein bisschen Ausraster hat, ne? Ja,
also in der Mitte des Films, ne, wo er dann ein bisschen auf John Connery zurechtweist, hier, ja, Achtung, Achtung, und gehen Sie mir nicht auf die Nerven. Ja, hätte man am Anfang hier vielleicht nicht so gedacht, ja.
Ja, nee, und das passt halt auch sehr, sehr gut halt. Ne? Und er hat ja auch, beide haben ja was zu verlieren, weil sie ihre Angehörigen haben. Die Schwachstelle ist halt so ein bisschen, ich finde, dass der hintere Teil, die Action-Szenen sich so ein bisschen zu sehr wiederholen. Ne? Also der hintere Teil ging jetzt auch schnell in der Besprechung, ne, weil es einfach nur so ein Söldner nach dem anderen halt ausgeschaltet wird auf eine relativ ähnliche Art, aber das ist auch stochern auf hohem Niveau. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, ist, warum es keine Evakuierungspläne gegeben hat oder man schlicht und ergreifend auch einfach mal der Frau gesagt hat, komm nicht hierher. Ne? Also nee, jetzt mal ehrlich.
Kommt alle nach San Francisco.
Da ist doch ein großes, wir haben noch Karten für euch. Oh, ich habe bei eBay noch ein paar Karten losgeworden. Ne?
Wahnsinn, ja. Was ich noch
Wahnsinn.
Interessant fand, das hatte ich gelesen, dass irgendwie diese, nicht Massenvernichtung, sondern Gaswaffensache, hatte dann ja noch einen reellen Bezug später, weil es hat irgendwie so ein MI6-Chef oder Agent, wie auch immer, 2002 behauptet, ja, er hätte hier irgendwie Hinweise auf ein Waffenprogramm von, irakisches Chemiewaffenprogramm und hat dann, da wurden wohl Glaskugeln und Dinge aus diesem Film Menschen vorgelegt. Oder so.
Echt?
Kein Scheiß. Es ist wirklich kaum zu glauben, aber es wurde dann irgendwie entlarvt, dass das nicht sein kann, weil das ist aus einem Film und der heißt The Rock.
Also, ernsthaft?
Ich hatte mehrere Quellen geguckt, weil ich das so merkwürdig und kurios fand. Genau. Ja. Also es hat der Co-Autor vom Film dann gesagt, also es war, was schon erstaunlich war, dass jeder in der Giftgasgemeinde sofort wusste, dass das totaler Schwachsinn ist.
Ja, der Giftgasgemeinde, so super. Ja. Nee, es wäre das so super, wenn man dir Filme auch immer nur so mit Filmkrankheiten erklärt und so, ne? Clemens, du hast Memento. Ne? Also, oh nein, du hast 50 erste Dates. Oh nein, ich immer nur so mit Filmen und so. Ich finde das super, du hast Memento. Nein, oh nein. Aber morgen wirst du es nicht mehr wissen. Oh, das ist gar nicht so schlecht. Nee, aber das ist schon sehr, 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 sehr prägend tatsächlich. Und wie gesagt, ich mag halt alles, was um den General Francis X. Hummel ist, weil das ist wirklich mehr als nur 0815 Bösewicht. Und man, irgendwo kann man seine Motivation verstehen, auch wenn der Zweck nicht die Mittel heiligt und natürlich, was er macht, ein absolutes Verbrechen ist und so. Und dass er jetzt die Leute, die sterben, sind ja die Leute im Waschraum. Das ist halt nun mal das ganz große Ding in dem Film. Und das ist wirklich eine ganz, ganz prägende Szene und eine hochemotionale Szene, finde ich. Also auch wirklich jeder, also mir geht's wirklich so, egal mit wem ich über The Rock mal rede, also nicht den Schauspieler, nein, der kommt immer auf diese Waschraumszene zu sprechen. Ja. Also die hat schon geprägt.
Es gibt, ich glaube, in irgendeinem Computerspiel gab es dann auch so Waschraum, was dem Film ein bisschen nachempfunden wurde. Irgendwie Call of Duty oder irgendwas anderes.
Ja, ne? Sicher. Genau. Das wusste ich in dem Augenblick, wo du sagst, in irgendeinem Computerspiel wusste ich, irgendein Call of Duty. Irgendein Call of Duty. Und ich frage mich immer noch, warum es keinen Spin-off mit den Abenteuern von Ranger Bob gegeben hat.
Ich hatte aber noch gelesen, dass der Regisseur irgendwie so eine Idee hatte, dass es irgendwie dann noch weitergehen könnte, aber ich glaube, das war eher so Legendenbildung. Über diese Filmrolle oder so, dass es da vielleicht agentenmäßig noch, aber.
Ich hätte tatsächlich gern nochmal Mason irgendwo gesehen, tatsächlich.
Vielleicht nicht, schlecht
gewesen, dass er mit seiner Tochter, weil das war ja nur eine Szene und so und die hatten ja nicht viel Zeit, ne, und dass er, ich fand das schon sehr, sehr, sehr süß halt, wie er gesagt, ich habe jetzt 10.000 Mal bin ich in meinem Kopf die Sache durchgegangen, was ich dir sage, wenn ich dir das erste Mal begegne und jetzt sitze ich hier und weiß nicht, was ich sagen soll und so. Das kann schon so ein Sean Connery spielen halt, ne? Aber am besten, und ich hätte einen Spin-off mit der Freundin gut gefunden. Immer nur, das
ist so geil. Was auch cool war, es hat irgendwie jemand mal den Michael Bay auch darüber angesprochen, was wir halt uns gefragt haben, was dieses komische Heizkessel-Ding da in dem Felsen, warum das an ist oder so, und da haben wir uns auch gefragt, was das, diese Merkwürdigkeit, und weil die Insel ja jahrelang nicht benutzt wurde, und dann hat er da einfach wohl damals drauf geantwortet, ja, scheiß drauf, ist doch unterhaltsam, oder?
Also ja, aber Michael Bay ist dafür auch prädestiniert, genau sowas zu sagen, und das ist auch sehr ehrlich. Kennst du diesen Audiokommentar bei Armageddon, wenn ihn Ben Affleck in dem Audiokommentar Michael Bay darauf anspricht und sagt, warum es nicht einfacher gewesen ist, Astronauten das Bohren beizubringen, statt Bohrleute zu Astronauten auszubilden? Und er hat, weißt du, was Michael Bay zu ihm gesagt hat? Nee. Shut up, Ben. Hat er im Audio, ist im offiziellen Audiokommentar drin. Also, oder? Also, es ist manchmal, wenn du drüber nachdenkst, ist es so ein bisschen, ne? Ansonsten ist es natürlich, ne? The Rock ist jetzt eine Touristenattraktion. Natürlich ist es ein geiles Setting dafür, ne? Und mit Sicherheit durch die Inselgeschichte und so auch eine gewisse Verteidigbarkeit und so. Und, aber mir kam halt auch diese Summe, 1 Million pro Person, gut 96, aber die kam mir irgendwie so ein bisschen gering vor, dafür, dass du dein Leben lang wahrscheinlich von allen Geheimdiensten gejagt wirst und so halt, ne? Also auch wenn du dann in Kuba in irgendeiner Zone sitzt oder so, weißt du? Weiß ich nicht, das kam mir schon, ne? Ich hoffe einfach nur, dass Goodspeed und Carla glücklich geworden sind, ein Kind haben, was auch John Mason Goodspeed.
Halt. Die Abenteuer des John Mason
Goodspeed. Ja, das wäre John Patrick Mason Goodspeed. Auch schönes, als sein Geburtsort wird Glasgow angegeben und später sagt doch der eine, Connery prügelt, ich bin übrigens Ire. Den hängt er aber hoch.
Was auch interessant ist, Quentin Tarantino hat da mitgeschrieben an dem Film.
Und aber man weiß nicht, was er geschrieben hat. Genau, ne? Das fand ich auch interessant. Er hat einen nicht dokumentierten Drehbuchbeitrag geleistet. Was heißt sowas?
Weiß es nicht. Und Jonathan Henglisch, ich kann den Namen nicht aussprechen, Hengslisch, der war auch sehr an dem Drehbuch beteiligt, hat auch Bay gesagt, aber der wurde da gibt es doch irgendwie so eine Prozentzahl ab 50% Drehbuch, erst anerkannt. Ja. Und da gab es auch Rechtsstreit, Schiedsverfahren. Und Michael Bay hat gemeint, ja, das ist hier Betrug und Travestie oder so. Keine Ahnung. Mhm. Ging da wohl völlig ab hinter den Kulissen anscheinend noch. Ne?
Ja, glaube ich auch. Krass. Allein schon auch mit der Besetzung und so. Und Connolly hat ja dann noch Executive-Produzent-Status und so. Und ja, aber das ist so, das war so auch die Ära so von, wo ich, wo Connery so die so seine höchste Form, fand ich, so erreicht hatte.
Definitiv.
So auch optisch. Ja. So die Phase so zwischen Jagd auf Roter Oktober und dem Film. Ja. Ne? So ein bisschen, das war so diese Phase, wo wir Männer die Hoffnung fassen können, auch mit fast 70 noch epochal auszusehen.
Ja.
Weißt du?
Und was ich auch krass fand, dass eigentlich Michael Bay fand den Soundtrack irgendwie schlecht und deshalb hat man den dann drei Komponisten gegeben und nicht nur einen, weil er irgendwie da Demo-Tape oder so gehört hat und meinte, ja, ist jetzt nicht so seins.
Ja.
Aber ich finde, so wie er jetzt ist, ist er super, also der Score.
Ja, total, total. Aber Michael Bay hat auch mal gesagt, er hasst Wiederholungen.
Okay.
Und macht dann, zum Teil recycelt er ja seine eigenen Action-Szenen ständig. Ne, dieser Kamerashot um die Person herum, die dann so in die Ferne guckt, als wenn die Wahrheit erwartet. Oder diese, ich sage immer wieder, diese legendäre Autobahnverfolgungsjagd, die es aus die Insel gibt, die exakt so in Transformers drin ist. Also sie haben die Modelle offensichtlich nur ausgetauscht. Aber ansonsten, das ist dasselbe. Weißt du? Und da ist Bayer jetzt auch nicht. Also ist jetzt nicht so, dass ich ihn für den größten Regisseur aller Zeiten halte. Nein, nein, keine Sorge. Aber ich finde, ich mag den Wahnsinn, den er oft in seinen Produktionen drin hat. Und ich mag halt, wie gesagt, viele seiner Filme so bis so Ära Transformers 1 halt.
Also in Sachen rum Action, halt, ne? Kino und wie filme ich Action, die schnell stattfindet. Also da ist er top. Also gerade auch die Verfolgungsjagd, da war so schnelle Schnitte, das ist wie Need for Speed irgendwie, das war Wahnsinn. Ja,
ja, total, das ist unglaublich. Du siehst das auch in Making-ofs, wenn er dann so, er ist ja dann noch dieser Typ, er ist ja, ich glaube, der kann beim US-Militär ein- und ausgehen halt, ne, wirklich. Und da gibt es auch so bei auch irgendeinem Transformers-Film auch, wo er dann irgendwie auf so einem Stützpunkt war und da ist er dann rumgelaufen wie so ein kleines Kind und hat gefragt, ob er das sprengen darf, das gesprengt werden darf. Und du hast dann diesen Militärtypen angesehen, dass das dem total unangenehm war. Weißt du, er hat gesagt, das sollte eigentlich nicht.
Nee,
also wir wollen ja über Fahrzeuge reden. Ja, aber das, da brauche ich einen Shot hier von der Halle und dann eine Explosion, die von rechts nach. Nein, er hat gesagt, Mr. Bay. Nein, das ist. Andererseits, Michael Bay hat damals auch die Präsentation von einem Fernseher abgebrochen, weil er mit der Bedienung nicht klarkam. Der hat doch mal Werbung für irgendeinen Sony-Fernseher gemacht und bei der Präsentation kam er mit dem Ding nicht klar, mit der Fernbedienung, und dann hat er dem anderen Typen gegeben und ist einfach von der Bühne gegangen. Sehr und geil, hat später gesagt, er hat es einfach nicht hingekriegt oder hat er keine Lust, sich da zum Affen zu machen. Das ist auch, er ist schon eine Persönlichkeit.
Was ich auch witzig fand, es waren ein paar einfach Aufnahmen vom Dreh da, und da ist Ed Harris richtig ausgeflippt, weil er irgendwie das ging da um diese Rede mit am Anfang, hier mit dem Telefon, wer sind Sie hier? Ja, ich bin 33 Jahre Secretary, keine Ahnung. Ich war damals verdeckt da, und das hat er irgendwie sich immer versprochen, und dann hat er irgendwie dann shut the fuck up und hat dann irgendwie das Telefon genommen und da drauf eingeschlagen, also ist richtig ausgerastet. War so in der Rolle wahrscheinlich.
Ich habe auch so ein Teil von einem Making-of, kann man auch auf YouTube, kann man sich welche ansehen, auch gesehen, wo sie so einfach so Szenen, wo sie zum Beispiel Goodspeed und Mason einfach durch so einen Gang gegangen sind und so geguckt haben, ob da einer steht. Also eine relativ ruhige Szene, und wo trotzdem so drei Kameraleute in Bewegung um die rumgekreist haben und so. Und auch so der Kameramann gesagt hat, normalerweise würde dann da vorne und da hinten eine Kamera stehen. Aber er sagte, nicht bei Michael, hat er gesagt. Also es muss immer eine Kamera in Bewegung sein, ne? Und dann war irgendwie so, die ging nur durch so einen Gang, weißt du, und über die hinweg eine Kamera, ein Kamera-Operator, der durch die durchgelaufen ist, zwei, die von vorne reingefilmt haben, wurde gesagt, okay. Ja gut, aber dadurch hat er halt das Material für die vielen Schnitte halt, ne?
Wir filmen hier nur zwei Leute, die schlafen. Nee, wir brauchen hier vier Kameras. Ich will Dynamik im Schlaf. Weißt?
Ja, aber überleg mal, könntest du dir vorstellen, Michael Bay einen Film, wo zwei Leute ein Gespräch miteinander in einem Raum führen?
Boah, das ist...
Den ganzen Film.
Ja.
Meinst du, er könnte das oder schwierig, nicht?
Weiß ich nicht. Müssen wir mal ausprobieren, ja, so Kammerspiele.
Ich würde es gerne mal sehen. Ja. Ich würde es gerne mal sehen. Wahrscheinlich explodiert der Raum sofort oder
die
so.
Die Decke kommt runter.
Aber ich würde es gerne mal sehen, ob der sowas könnte. Also wenn ich er wäre, wäre ich auch an sowas mal interessiert, sowas mal zu gucken, ob ich das auch, weißt du, ganz ehrlich, wenn du ein starkes Drehbuch hast und gute Schauspieler hast, dann kannst du ja eine richtig geile Sache machen, in einfach ein Gespräch zwischen zwei Leuten, weißt du? Aber das auch zu filmen, ist halt auch eine Kunst, und da eine gewisse Spannung zu erzeugen halt, ne? Und das finde ich, das wäre, ja gut, wahrscheinlich, ich würde es gerne mal sehen, was er daraus macht und so, aber eine Atomexplosion.
Oh Gott, tja. Im Raum.
Im Raum, in Raum und Zeit. Tja, ich bin durch mit meinen Notizen, Clemens. Ich habe nichts mehr.
Ein paar Kleinigkeiten, was ich cool fand, dass Connery selber es wohl vorgeschlagen hat, dass seine Figur ein britischer Spion ist. Wie er da wohl drauf gekommen ist, ne?
Vielleicht hat er zu der Zeit abends einen Roger Moore Bond gesehen und gesagt, Mensch, ne?
Hä? Und wichtig war ihm auch, dass der ja von der Regierung im Stich gelassen wurde. Und ja, der Dreh war wohl auch schwierig, weil es natürlich The Rock, diese Insel da, und da waren wohl auch ständig Wetterwechsel. Also ich finde, der Film hat auch viel Regen, oder?
Ja, total
viel.
Gerade am Anfang.
Regen und Menschenrennen.
Ja, am Anfang gerade, auch auf dem Friedhof.
Genau.
Und auf dem, bei dem Sturm, das ist Nebel, ne? Das und Stützpunkt.
Genau, wir haben da wohl 16 Kilometer Kabel gebraucht und das war auch alles schwierig, weil diese Stromkabel da von der Qualität irgendwie, keine Ahnung, war jetzt nicht so gut. Ja, und Michael Bay hat auch einen Tag oder zwei mit 40 Grad Fieber gedreht, weil er da irgendwo eine Szene fertig haben wollte. Ja, also der muss schon ein bisschen durch sein, aber ich glaube, Regisseure die sind so eine andere Spezies manchmal. Ja.
Aber ich glaube, ganz ehrlich, Michael Bay hat immer 40 Grad
Fieber. Das ist gut möglich,
Ich glaube, das ist eine normale Betriebstemperatur, weißt du?
Ja. Oh Mann.
Na gut, okay, dann haben wir es. Ja. Schöne Besprechung, schöner auch. Film, auch sehr aktuell Film. Auf Disney Plus zu gucken auf jeden Fall. Oder die DVD Blu-ray sich zu gönnen. Es lohnt sich. 16er Fassung ist uncut.
Richtig.
Jetzt.
Ne? Ja.
Okay.
Dann.
Ja, lieber Clemens, vielen, vielen lieben Dank.
Es
hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ne? Also dann, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.